Normally, being a little extra can be a bit much, but when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.
Eieiei, ei, ei. Wir sind im Flugmodus und mir ist egal, was der Wettermann sagt. Gegenüber mein Army Channel. Rechts neben mir Belasch. Es wird ein verdammt guter Tag, Baby. Yeah, Baby. Belasch, Boogie, Channel 36, West-Berlin vereint sich, Baby, Baby. Willkommen in der Hölle, mein Army Channel.
Dein Kabel ist ein bisschen groß, oder?
Ja, nicht nur mein Kabel, Belasch.
Bleib hinten.
Ganz hinten im Telebus.
Sehr schön. Channel, Bruder, willkommen auf jeden Fall. Kreuzberger Urgestein. Ja, nicht nur Kreuzberger Urgestein, auch Hip-Hop-Urgestein. Willkommen auf jeden Fall am Tisch, wo nicht gelogen wird.
Ja. An diesem Tisch wird nicht gelogen.
Es wurde auch mal Zeit, Abi. Es wurde auch mal Zeit.
Dankeschön für die Einladung. Ist mir auf jeden Fall eine Ehre, bei euch zu sein.
Sehr gerne, Bruder. Du hast so viel erlebt. Wir könnten mit dir mehrere Podcasts machen, 100%, bin ich sicher. Aber jetzt erstmal Step by Step, oh Baby. So wie unsere Lieblingsband.
Step by Step, oh Baby.
Boogie hat immer noch New Kids on the Block Poster.
Step one, we smoking the bong. Step two, I fucking your crew. Step three, that's my homie, me. Step four, we are hardcore.
Yeah,
baby.
Ja, sehr schön.
New Kids on the Block.
Channel, Bruder, du hast Kreuzberg erlebt, von Anfang bis Ende quasi. Ende noch nicht, aber Gott sei Dank, aber von Anfang an. Und du hast auch viel mit Hip-Hop zu tun gehabt. Hast auch ein eigenes Label gehabt, 36 Kings. Hast auch viel mit bekannten Größen zusammengearbeitet. Da werden wir über alle diese Sachen, wenn wir heute sprechen, auf jeden Fall.
Maifest.
Genau, Maifest hast du auch organisiert, alles Mögliche. Lass doch mal anfangen, ganz kurz mal bei deiner Vergangenheit halt, ne? Also du bist auch einer von unseren Kreuzberger Leuten, die hier aufgewachsen sind, die auch gut mit der Sprache umgehen können. Ja, also du kannst gutes Deutsch auf jeden Fall, kannst dich gut ausdrücken, hast an vielen Projekten mitgearbeitet und bist auch sehr vocal, was so Politik und so weiter angeht. Ja, so, das ist halt so das Ding bei dir. Und du bist ein guter Zeitzeuge, du kannst gut den Leuten, glaube ich, erklären und vermitteln, wie es sich angefühlt hat damals in eurer Generation. Vor allem als Gastarbeiterfamilie, wie es damals hier in Berlin war, ist ja 180-Grad-Drehung, hat damit einfach nichts mehr zu tun heutzutage. Gibst du mir recht wahrscheinlich, ne?
Genau so war es, Bruder.
Ja. Genau so war's. Schieß mal los.
Kann ich auch ergänzen?
Ja, ich bin ja Baujahr 75.
So ein bisschen näher ans Mike, bitte, Bruder. So ein bisschen näher ran. Genau.
Ich bin Baujahr 75 und ja, wir haben halt auch, wir kennen noch die Zeit, wo Kreuzberg wirklich, wie gesagt, ein bisschen abgefuckt war, Alter. Wo wir haben ja diese Bruchbuden damals bewohnt und da gab es keine Heizungen. Wir haben im Dachgeschoss gewohnt zum Beispiel und ein simples Beispiel, so zu baden war zum Beispiel eine Prozedur bei uns, Alter. Wir waren 6 Brüder und eine Schwester und da gab es so eine Plastikwanne und dann wurde Wasser heiß gemacht und dem ersten war es zu heiß und dem letzten war es zu kalt, das Wasser so. Mhm. Und ja, mit Außen-WCs und dieser ganze Film halt.
Ja. Wie viele Brüder und Schwester wart ihr, Shannon?
Wir sind 6 Brüder und eine Schwester.
6 Brüder und eine Schwester. Mhm. Welcher Jahrgang war das, wo deine Eltern gekommen sind?
Wir sind Anfang der 60er gekommen auch.
Anfang 60er.
Genau. Mein Vater ist Anfang der 60er gekommen. Meine Mutter Ende 60.
Mhm.
Ja.
Ja, und du bist die ganze Zeit hier in Kreuzberg sowieso gewesen, bist hier aufgewachsen. Wie bist du denn dazu gekommen mit diesem ganzen Hip-Hop-Film und so? Weil es gibt alte Dokumentationen, da sieht man dich schon als sehr jungen Kerl, wie du Graffitis an die Wand schmierst. Und gehört das halt natürlich auch zu dieser Generation, die 80er Jahre diese Hip-Hop-Sache und so richtig gelebt hat halt, ne?
Auf jeden Fall, ich verbinde alle Jams von Anfang an immer mit deinem Gesicht. Auch außerhalb viel, genau.
Manche können gut reden, manche können gut tanzen und was weiß ich was, können damit das, was sie sagen wollen, den Leuten erklären. Und ich kann halt gut, konnte halt früher ein bisschen gut zeichnen und versuche damit. Und jetzt versuche ich halt durch Graffiti den Leuten meine Meinung zu erklären. Mal Graffiti ist einfach unsere Lebensgeschichte geworden jetzt. Seit einem Jahr, also hat sich alles geändert seitdem. Bevor ich mit Graffiti angefangen habe, war ich in einer Jugendgang, wie sie sich ausdrücken, und Gruppe, wie ich mich ausdrücke. Und dann bin ich halt mit Graffiti in Berührung gekommen und das war interessant für mich. Dann hat es angefangen bei mir, tack. Also ich drücke mich ja jetzt gewaltlos aus. Ich versuche auch an die Leute von meiner Gruppe ranzukommen mit dem Bild. Also die sollen auch ein bisschen drüber nachdenken, obwohl die denken schon drüber nach. Jetzt sind schon ein bisschen klüger geworden nach all dem, was passiert ist. Viel klüger. Also wenn man sich schlägt, macht man sich die Leute auch aufmerksam, aber im negativen Sinne. Dann denken die Leute, Ausländer, die prügeln sich doch. Typische Ausländer und die wollen wir nicht hier haben und so. Aber wenn ich Bilder male, einfach die halt auch ein bisschen gut aussehen, dann sagen sie so, das hat ein Ausländer gemalt. Und dann guckt er sich Typ das an und dann sagt er, das hat ein Ausländer gemalt. Das denkt er also und dann interessiert ihn das. Und dann denkt er halt ein bisschen drüber nach, also das hoffe ich. Und wenn sie drüber nachdenken, dann kommen sie auch, glaube ich, zu der richtigen Entscheidung.
Zu Graffiti. Ich bin über Graffiti an Hip-Hop gekommen und anfangs war das halt so, ich habe ja direkt an der Mauer gelebt, auch Leuchtener Damm, das ist in Kreuzberg, direkt 3-4 Meter von der ehemaligen Mauer. Und da haben die Älteren von uns die ersten Texte damals gesetzt, so, und das hat mich interessiert. Ich habe auch als Kind schon immer gerne gezeichnet und gemalt. Mhm. Und ja, habe ich dann heute auch angefangen, meine Texte zu setzen. Erstmal wild, um einfach das Revier zu markieren und zu sagen, wir sind hier, wir sind da. So.
Ja. Würde ich gleich die erste Frage stellen. Wer waren denn die Writer, die dich inspiriert haben? Weil du hast eine Menge Leute inspiriert. Jetzt will ich mal wissen, wer dich inspiriert hat.
Wer mich definitiv inspiriert hat, war auf jeden Fall Maxim. Möge er in Frieden ruhen. Ja. Er hat auch, von ihm habe ich auch die ersten Sketches bekommen, so die ersten Style-Tipps. Davor waren wir halt wirklich, wie gesagt, nur wildes Bombing, so überall einfach nur den Namen da lassen. Und darüber hinaus war halt auch Nejo Ave von TGK, auch 36er der ersten Generation von ihm. Also die beiden haben mich extrem geprägt auf jeden Fall.
Danke. Mhm. Wie war die Atmosphäre damals schon eigentlich so? War es damals auch schon, dass sich gegenseitig angegangen wurde und so weiter? Gab es viel Stress?
Untereinander nicht wirklich viel. Kreuzberg war ja eine in sich geschlossene, wie so eine kleine Insel. Wir waren ja umgeben von der Mauer so und hatten noch kaum Kontakt zu Bezirken außerhalb. Und ja, das hat sich halt alles erstmal so da entwickelt und kultiviert. Mhm. Und das erste Mal, wo wir halt außerhalb des Bezirkes waren, ist es auch richtig losgegangen.
Mhm. Ja. Dann erst, wenn man nach außen gegangen ist, sagst du, ja?
Genau, war ja, halt komplett andere Welt, Bruder. Das war halt so.
Ich weiß, dass die Weddinger, die Weddinger und die Kreuzberger sind immer in den Außenbezirken gegangen. Einmal war ich mit den Black Panthers in Lichtenrade, die meinten immer, es ist Osten.
Wie soll ich das sagen? Also, für uns war damals alles ganz normal, diese Gängeleien, Rangeleien, so, du bist ja halt. So, wir sind halt so groß geworden. Wir dachten, das wäre überall so und ganz normal so. Und das erste Mal, wo wir gemerkt haben, dass das nicht so ist, war halt, wo wir halt außerhalb von Kreuzberg waren. So. Und ja, die Leute wussten noch nicht, was ihnen passiert. So.
Hier war der Umgangston und so ein bisschen mehr Ellbogengesellschaft, genau. Ne?
Richtig.
Ja, aber andere Bezirke, die auch an der Mauer waren und so, waren ja auch ähnlich. Ne? Man kann so ein paar Parallelen mit Weddingen und so ziehen zum Beispiel, die haben ja auch an der Mauer gelebt.
Ja, die gibt es definitiv, diese Parallelen. Nur Kreuzberg war halt ein Tick dreckiger, Alter. Ein Tick härter, so. War schon immer so, ja. Ne? Das ist, das wird doch keiner in Frage stellen, ja. Oder? Das ist so.
Habe ich schon tausendmal gesagt, aber hier im Podcast, als ich immer als kleiner Mann in den 80er Jahren die Freunde der Familie im Kreuzberg besucht habe, ich mache es kurz, weil ich schon so oft gesagt habe, dachte ich immer, es ist eine andere Welt, eine richtige andere Welt. So ein kleines Vorschulkind nimmt ja nur die Eindrücke wahr, die es sieht. Und wir waren immer im Süden und so, hatten immer ein Badezimmer, alles gut mit Kacheln und so. Und die hatten Außentoiletten, genau die Hausflüre mit den Spritzen, habe ich noch die Erinnerung.
Ja. Auf jeden Fall. Du bist ja auch in dieser ganzen Gangzeit hier groß geworden. Ich habe dich damals kennengelernt oder das erste Mal wahrgenommen im Böcklerpark. Da war ich noch so eine kleine Ratte, einfach bin da rumgerannt und habe Basketball gespielt und so 12 Jahre, 13 Jahre alt, so ein auf den. Und da warst du schon auf jeden Fall gut unterwegs. Und es gab ja viele verschiedene Gangs damals hier. Was die Leute heutzutage, glaube ich, sich nicht mehr so richtig vorstellen können, ist aber, dass wirklich, die waren ja proppenvoll. Also es war nicht so, dass drei Leute sich zusammengetan haben und gesagt haben, wir sind jetzt eine Gang. Sondern da ging es jetzt wirklich so um teilweise 100 Leute und mehr so, ne? Und deine Gang, wie hieß die?
Unsere Gang waren die 36er, Bruder. Aber, ich bin 87, 88 auch dazugestoßen. 87 bei der Jam halt, wo dieses Gründungsjahr war. Da gab's ja, ich weiß nicht, ihr kennt die Geschichte bestimmt, aber ich erzähle sie trotzdem kurz nochmal. Da gab es halt Breakdance-Battle mit den Schöneberger Jungs. Ich glaube, das waren die City Rockers. Ich erinnere mich nicht mehr ganz genau, aber die müssen das gewesen sein. Da gab es halt Stress mit Turana, Bimuji und Sinan und so. Und dann ist ja halt Maxim dazwischen gegangen und er war ja damals schon halt jemand, der sich mit der Materie auskannte so und wir haben ihn halt alle respektiert, auch unsere Abis so. Und der hat den Streit geschlichtet und hat dann halt an dem Abend auch, wurden halt auch die 36 Boys gegründet, ursprünglich halt auch als eine B-Boy-Crew, Alter. Um halt sich auf friedlichem Weg durch Hip-Hop zu messen und, weißt du, Differenzen so auszutragen. Das war der Gedanke dahinter, ursprünglich.
Also stimmt es, dass Maxim den Namen gegründet hat, ne?
Genau, genau. Maxim war der Namensgeber von 36 Boys.
Wie auch schon gesagt,
ja. Genau, richtig.
Wahnsinn.
So, der hat ja viele andere auch Crews auch gegründet. Islamic Force, TGK und
G5A.
Genau, G5A.
Und ich finde, bei Maxim sagt es immer so mehr an die Oberfläche, was er alles gemacht hat für Berlin. Ja. Manchmal mit den Sohn und auch die Crewnamen, die Gründung, Agro. Ja.
Rest in Peace, Alter. Er war ja halt die Quelle sozusagen, weißt du, die Anfangsquelle so von allem. Und ja.
Aber du hattest noch so deine eigene Gruppe, kann ich mich noch erinnern. Im Böcklerpark habt ihr euch Yildizlar genannt.
Genau, ja? Genau. Die gab's dann, die haben wir dann danach gegründet, wo halt so diese Auseinanderbrechphase war. So und ja. Dann haben wir die gegründet und dann ging es halt wie gehabt weiter, Alter. Aber das ganze Ding ist halt extrem ausgehärtet, hatte halt irgendwann wirklich nur noch sehr wenig mit Hip-Hop zu tun. Ist halt, ja.
Ich kenne den Namen noch, Yildizlar, der war sehr gefürchtet früher. Hat es eine Bedeutung, der Name?
Ja, Sterne.
Sterne.
Sterne, genau.
Ja. Sterne. Hier, Schlesisches Tor war ein bisschen mehr oder weniger, war das so Warriors-Gebiet halt, ne?
Genau.
So, aber die alten Warriors damals, ne? Das war so die Zeit von Echo Khan und Day und so diese Zeiten, ne? Das ist also sehr, sehr lange her auf jeden Fall.
Apo
und so weiter. Ja, Apo, dann kam dann auch noch der junge Apo, der kam dann irgendwann ins Fernsehen. Das war dann die späte Generation, die sich Warriors genannt hat.
Nee, nur vor Apo gab es ja noch einen alten Apo.
Genau.
Genau, der alte, da zu dem Zeitpunkt. Du musst dir vorstellen, halt, Yildizlar war ja auch eine Gang, so was zum Zeitpunkt der von Şimşekler und Volkanlar und so damals, diese ganz alten türkischen Gangs und so, das war auch damals halt, ist das damals entstanden, das waren halt auch unsere Brüder und im Nachhinein haben wir das dann halt auch wieder übernommen und weitergeführt.
Ja, genau. Şimşekler, Volkanlar, das sind so die ganz alten Namen halt, ne?
Genau.
Das haben auch viele dann noch zu der Anfangs-90er-Zeit und so, haben immer noch Leute, die Bomberjacken getragen und so.
Mega gefürchtet. Der Name Karaschimschek, schwarzer Blitz, oder?
Mhm.
Das hat sich bis zum Süden runter.
Ja, Karaschimschek war Knight Rider, Bruder. Das war auf türkischen Knight Rider.
Sehr geil,
das war was anderes. Ich war damals 3 Jahre alt in Ankara auf Flucht hängen geblieben, habe die ganze Zeit türkisches Fernsehen geguckt. Da kam immer der schwarze Blitz, Bruder. Knight Rider. Geile Zeit auf jeden Fall. Ja, Mann, wie hast du denn diese Sache so wahrgenommen? Weil du meintest, das ist ausgeartet, natürlich viel Gewalt und so weiter. Ja, das hat man bei dir auch am eigenen Leib, hast du auch viel zu spüren bekommen. Ja, deine Geschichte ist auch bekannt hier in Berlin. Du bist auch eine Zeit lang halt auch immer durch Kreuzberg, vor allem im Böcklerpark habe ich dich immer gesehen. Oberkörper frei, Körper voll mit Narben. Man wusste sofort, alles klar, Channel kommt. So.
Ja, wie gesagt, war eine gewalttätige Zeit, Bruder. Anfangs ging es halt, die ersten Stress ging ja schon während den Battles los und so, weißt du, und keiner konnte halt ertragen. Und Kreuzberg war ja, wie gesagt, wir waren eh immer einen Tick aggressiver, Alter. So. Und wenn man uns nicht den Respekt gezollt hat, den wir erwartet haben, so, dann haben wir uns den auch geholt. So.
Mhm.
Und ja, also für uns war das halt kein Spiel. So. Es war, wir waren da, um uns zu behaupten, so, und wer uns diesen Respekt verweigert hat, so, der hat dem haben wir dann wieder ein bisschen auf die Schiene geholfen, sozusagen.
Ja, ging natürlich auch von links nach rechts, von oben nach unten. Dann war ganz Berlin auf einmal Gang-Territorium. So, ne? Jeder hatte dann auf einmal seine Gruppe, die eine stärker, die andere schwächer, sagen wir mal so, mehr oder weniger. Ja.
Aber es gab schon keine krasseren als die Kreuzberger. Also Dings, wirklich, dass jeder, der diese Zeit kennt, wird dir das auch bestätigen. Ihr wisst ja selber auch, so, ich muss das ja nicht sagen. Es war ganz legendär, war ja zum Beispiel diese Schlägerei am Alexanderplatz. Das war in den 90ern, wo alle Gangs von Berlin sich zusammengetrommelt haben, um uns herauszufordern. So, die haben uns eingeladen und wir sind dann ja auch dahin gegangen.
Mhm.
Und das war ja ziemlich krass auch. Aber trotzdem, wir haben die alle kaputt gemacht, Bruder.
Was war da der Background eigentlich von dieser Nummer?
Der Background war, wir waren ja verfeindet mit allen Bezirken damals. Und ja, die wollten uns halt herausfordern. So. Es ging ja halt darum, so um die... Sozusagen, das war ja wie ein Spiel so und wir hatten die Krone und die haben uns herausgefordert und wollten die Krone an sich reißen und so. Mhm. Und wir haben jede Herausforderung auch angenommen.
Mhm. Kannst du ein, zwei so Geschichten mal erzählen für die Leute, die sich das nicht vorstellen, wie es früher so wie der Vibe war einfach so auf der Straße hier in Berlin?
Ja, du musst dir, ich kann jetzt gucken, sagen wir mal so, ich bin ja als, wir waren ja 6 Brüder so. Kannst du dir entsprechend vorstellen, so wie die finanzielle Lage war, wie es mit Klamotten und etc. ausgesehen hat. So, wir haben uns vom Flohmarkt eingedeckt, so mit Klamotten. Und danach gehst du auf die Straße so und dann siehst du halt irgendwelche Kinder so, wo du dir denkst, okay, das ist doch eine Flasche, Alter, weißt du so? Aber der trägt halt irgendwie coolsten Footballjacken so und kleidet sich so, wie du, weißt du, tut einen auf hart. So. Strahlt das mit seinen Klamotten aus, mit den Sneakers und so, macht einen auf Hip-Hop, Alter, aber kommt aus dem Bonzenhaus, Alter. Und wo du dir denkst, okay, was hat der Penner mit Hip-Hop zu tun, Alter, weißt du, das ist unsere Kultur so. Und dann, dann haben wir uns bedient, Alter.
Kenne ich auch noch die Zeit, Channel. Das Verrückteste war ja die Armut, die diese Gastarbeiterfamilien durchlebt haben und 80er und 90er halt das Geld halt, diese letzte Zeit vom Wirtschaftswunder, diese Dreiklassengesellschaft, die ich immer beschreibe. Arme Deutsche, reiche Deutsche und ihr war und da ging es viel um die Klamotten, es waren Statussymbole. Genau. Ich bin immer mit meiner Mama durch die Mini-City gelaufen, ich hatte gute Klamotten, aber die amerikanischen Sachen waren ja so extrem teuer, die wurden ja da billig geholt. Mama sagt immer, muss mein Herz ein Affe sein, aber es war ein Statussymbol. Eine Everings-Jacke konnte nicht jeder tragen, ne?
Ja, genau, richtig, Alter. Und konnten sich halt nur die wenigsten noch leisten, so. Ja. Aber wo du dir dann denkst, so, okay, du bist auf der Straße, du bist tagtäglich am Bomben, Alter, du kämpfst jeden Tag, du setzt dich jeden Tag durch, du behauptest dich, du bist wirklich Straße, verstehst du, was ich meine? Du lebst auch dieses Leben. Und dann kommt halt irgendein Auto, Alter, und weißt du, es geht nicht darum, dass er deutsch war oder irgendetwas dergleichen. Ja, nicht falsch verstehen. Wir haben ja auch sehr viele deutsche Brüder gehabt, so, die mit uns gelebt haben, wie Speedy zum Beispiel, Alter, weißt du, Pascal, Helmut, die Brüder.
Poet
so.
War auch mit
Poet euch. Zum Beispiel, Krille, genau, Alter. Das waren ja alles unsere Brüder, so. Weißt du, was ich meine? Die haben ja genauso gelebt wie wir. So, die hatten diesen gleichen Lifestyle, so. Also, das darf man nicht falsch verstehen. Aber dann kommt halt aus dem Zehlendorf irgendein Otto, Alter, weißt du, der wohnt in der Einfamilienwohnung bei seinem Papa im Keller, so hat sein Riesenreich und macht dann halt einen auf so Ghetto. Weißt du, was ich meine? Und dann möchten wir es wissen, Alter. Weißt du? Dann will ich das echt wissen. Dann stelle ich das auch in Frage und danach, ja. Und in der Regel hat mir auch immer recht, so.
Wir hatten die ja vor der Haustür, Abi. Ich war Mittelschichtskind, sage ich ja immer wieder so. Mal zwischen den Stühlen. Aber selbst uns hat das gestört. Bei uns war, bei meinem Freundeskreis schon viele, war nicht mal diese Armut wie bei euch. Uns hat es immer gestört. Die konnten weder sprühen, nicht breaken, nicht rappen. Aber sind dann einmal eine Woche auf den Kudamm gegangen. Genau. Das war dann, als Hip-Hop gerade mal so die Industrie-Hip-Hop entdeckt hat und die Modermarke, genau, dass ihr dann Hals hattet, verstehe ich mega, weil wir hatten ja schon Hals.
Ja, na, bei dir muss ich ja sagen, Bugi, ich habe dich ja in einigen Situationen erlebt, Bruder. Also du hattest ja genauso wie wir das Problem, dass dein Rückwärtsgang nicht funktioniert, ja. Alter. Das wissen wir ja. Das, ja. Darum respektiere ich euch ja immer noch und dich so. Wir Familie, haben dich ja in Familie. Einigen Situationen erlebt, Bruder.
Und ich kenne dich nur, also, weil hier wird viel über Gang geredet und Gewalt. Ja. Ich kenne meinen Channel Abi nur als jemand, der für Frieden sorgt, gerade bezogen auf meine Person, der immer dann ein gutes Wort für mich hatte und nur,
Ja, für die
erstmal echten, vielen Dank für alles, was du so oft für mich gemacht hast, Channel. Muss ich mal an der Stelle sagen, du hast jetzt angesprochen, ich kann mal eine Geschichte erzählen. Ich renne durch den Wrangelkiez mit, glaube ich, fast schon Haftantritt, hab einen riesigen Hals, kann ich ganz ehrlich sagen. Kann auch gute Sachen mal sagen. Hab einen Haftantritt oder richtig Probleme, hab dieses Ding gerade in der Hand, lauf da lang, auf einmal tippt eine Schulter, wie von Gott, eine Hand auf meine Schultern, kam ins Gespräch, ich sag ja immer auch, was mich bedrückt. Eine Minute später war die Rechnung bezahlt. Respekt an Channel. Danke.
Das war mir eine Ehre.
Wirklich, werde ich dir nicht vergessen.
Für die echten immer, Bruder. Dich haben wir doch immer respektiert. Auch. Ja. Du weißt ja, Janne. Also wie gesagt, so, wer wirklich Dampf hatte und den Herz am richtigen Fleck hatte für die Sache auch so, gerade was Hip-Hop angeht, so, für den waren wir ja auch immer da.
Vielen Dank, Abi.
Gar keine Frage.
Ich bin für euch immer da.
Dankeschön, Bruder. Das warst du auch immer.
Danke.
Musst du auch sagen, ehrlich. An dieser Stelle Respekt.
Geht für euch beide übrigens.
An euch beide auch.
An diesem Tisch wird nicht gelogen.
Diese Hip-Hop-Geschichte, das interessiert mich mal, wie das damals zustande gekommen ist. Was waren denn die ersten Sachen, die ihr damals überhaupt gecheckt habt? Was für Songs waren das oder Videoclips oder keine Ahnung was, wo so dieses Angefixte kam? Weil ich habe mit älteren Leuten und so, die aus deiner Generation sind, habe ich mich öfters unterhalten. Und viel kam natürlich über Tanz. Ja, also diese Breakdance-Welle, die hat... Ich kann mich erinnern, ich war damals im Iran noch und unsere armenischen Nachbarn dort, da waren viele Vertriebene damals im Iran halt und die hatten einen bestimmten Bezug irgendwie zu Breakdance. Ich weiß nicht warum, aber die armenischen Kinder haben alle gebreakt bei uns. Und auf den Straßen waren immer Pappe und dann Kopfdrehung und bla bla. Du hast gemerkt, das war so wie weltweit, als wenn es so gestreut hat in den Mitte 80er Jahren, so 84, 85, 86, denke ich mal so drumherum. Was waren denn so die Hauptschlagpunkte, sag ich mal, das ist kein Wort jetzt, aber du weißt, was ich meine.
Ich war damals in Amerika, wir haben das ja halt auch so wahrgenommen, dass das zum einen, um Hip-Hop zu praktizieren, brauchst du nicht wirklich großartig finanzielle Mittel. So. Mhm. Das heißt, ausschlaggebend waren ja dein Flow und deine Skills. So, das ist ja sowohl für Rap als auch Breakdance als auch Graffiti so relevant gewesen. So. Und das war eine Sache. Andere Sache war halt, das wurde ja damals in den Ghettos der USA praktiziert, so von den Leuten, die am Rande der Gesellschaft gelebt haben. So. Und wir haben uns damit halt identifiziert. Das Ding ist halt, ich komme ja aus dem türkischen Haushalt, du ja auch aus dem iranischen so. Und man kriegt da ja halt eine bestimmte Vorstellung und eine Kultur von der vermittelt. Und dann gehst du halt in Deutschland auf die Straße, in die Schule und da ist die Welt eine komplett andere. So. Mhm. Da haben zwei Welten aufeinander geprallt, weißt du. Das Ding war halt entweder, das war für uns eine Möglichkeit, Hip-Hop war halt so unsere eigene Kultur, unsere eigene Identität. So. Wir konnten uns damit definieren und das hat uns halt auch sehr viel Kraft und Halt gegeben letztendlich. Andersrum wären wir, glaube ich, zerrieben zwischen diesen beiden Welten so, und wären irgendwelche gestörten Wichser. Oder so.
Gab eine Identität?
Gab einem Identität, genau, definitiv so. Und auch, das war halt auch, du konntest, wie gesagt, ein Bonzenkind aus Zehlendorf oder Charlottenburg sein oder du konntest halt auch ein Ghetto-Kind aus Neukölln oder Kreuzberg sein. Und letztendlich hat man sich getroffen, man hatte einen gemeinsamen Nenner und es hat sich der behauptet, der die besseren Skills hatte, so, der den besseren Flow hatte so und der das Ganze auch härter praktiziert hat einfach. Ja. Und ja, das hat uns halt gefallen, weißt du? Das war halt so eine Ebene, auf der wir jedem begegnen konnten, so. Ohne von vornherein aufgrund unseres sozialen Statuses oder Herkunftes im Nachteil zu sein.
Ja, das waren wir sowieso schon halt, ne? Dadurch, genau. Wo wir schon sowieso waren, waren wir schon benachteiligt, mehr oder weniger. Richtig. Aber die Sache ist halt, es ist aber auch oft sehr gerne, natürlich bei jugendlichen Hitzköpfen immer mehr, als wenn man später erwachsen wird und so, ist halt immer wieder eskaliert, da ist nicht bei Hip-Hop geblieben. Ja, da hat auch teilweise echt nicht viel dazu, war nicht viel dazu nötig. Da hat mal der eine nur falsch geguckt und dann ging auf jeden Fall die Luzi ab. Ich kann mich noch genau erinnern, zum Beispiel, dass wir in meiner Generation die ersten Partys im Böckler haben wir 98 irgendwie gemacht. Und da war schon für uns fast unmöglich, Leute da reinzubekommen. Keine Sau hatte Bock, da hinzukommen. In deiner Generation, wo Maxim, Kayo und so da am Werk waren, da waren 1.500 Leute teilweise ja, und so da zu diesen Partys am Start. Aber irgendwann wurde diese Gewalttätigkeit, die wurde so zum Markenzeichen von einigen Bereichen. Auch Morbid hatte seine Ecken, Wedding hatte seine Ecken, Neukölln hatte seine Ecken, Palas Schöneberg und so weiter.
Wir hatten auch eklige Ecken.
Ja, so ich jeder hatte so eine Ecke. Aber ja. Irgendwie kam es einem so vor, als wenn so Hotspots wie Kreuzberg keine Ecke war, sondern einfach fast der ganze Scheißbezirk. Ja. Also ich kann mich an meine Kindheit erinnern, jeder war irgendwie irgendwo bei irgendeiner Gang oder so. Ja, so wenn das nicht die 36 Boys, Airs, was weiß ich nicht, was waren, dann waren es ein bisschen kleinere halt so, die waren aber auch voll viele Leute. Seahawks war da zum Beispiel,
Grefe Boys. Die waren alle Dings, du musst dir das nur vorstellen, 36 war der Dachverband.
Dach, ja, genau.
Ja. Weißt du, das war, alle waren ja darunter vereint. So. Mhm. Es gab zwar zwischendurch kleine Reibereien, aber letztendlich, wenn es drauf ankam, so, waren alle 36, auch die Seahawks, auch die Warriors, auch die Fatbacks und auch die Eagles da und so. Wir waren alle Bestandteil von 36. Mhm. So, und das hat Kreuzberg halt auch ausgezeichnet. Ja. So. Darum, wie du schon sagst, also bei uns kann man schon sagen, gerade im 36er Teil von Kreuzberg, so, wir waren schon sehr in uns zusammengeschlossen so, und haben auch zusammengehalten.
Ja. Ich würde als Nicht-Kreuzberger sagen, die Stärke und die Macht der Kreuzberger Gangs war nicht nur die Größe halt und die Situation des Bezirks. Ich glaube, nach diesen Übergriffen ab 88, 89 habe ich immer das Gefühl gehabt, auch im Nachhinein, dass bei den Kreuzberger Gangs auch die Eltern, also die andere Generation hinter denen steht. Bei uns gab es Southside Raiders, Mau Mau Gangsters, Giants, aber es waren immer halt schwarze Schafe, die haben Ähnliches gemacht, aber euch, finde ich, war das auch so richtig, dass die Größeren, also die Älteren, das auch irgendwann begrüßt haben, um als Schutz vors Kind. Weißt du?
Genau.
Fühle ich das richtig?
Ja, das fühlst du richtig. Ja. Das war genau so auch. Also genau. Gerade so zum Beispiel, das haben wir ja auch zum Beispiel am 1. Mai 87, 88 auch sehr krass erlebt. Ja. So, weißt du, wo halt richtig die Luzi abgegangen ist. So. Ja. Da haben wir ja das erste Mal mitbekommen, dass Leute von uns abgeschlachtet werden, Alter. Nur weil sie halt irgendwie anders aussehen.
Vergesst die Leute, es sind Leute gestorben dabei, ja.
Genau, genau. Und da hat sich eine gewisse Aggression angestaut so, und die hat sich dann am 1. Mai entladen, Alter.
Voll,
und da hat ja der ganze Bezirk gebrannt.
Nicht nur Bolle.
Genau, nicht nur Bolle. Ja. Und dann auch jedes Jahr immer wieder so halt. Und da haben wir halt auch gemerkt, so zum Beispiel, wenn dann was war und wir sind weggebottet, wir konnten wirklich in jedes einzelne Haus, in der Oranienstraße, in der Naunienstraße, Waldemarstraße, wirklich überall, du konntest klingeln und die haben dich reingelassen.
So ist das.
Du bist in ein Treppenhaus gelaufen und sofort hat jemand die Tür aufgemacht, dich reingerissen so und dann bam, so du warst
geschützt. Dieser Zuspruch, genau. Den ich erwähnt habe.
Richtig, das war definitiv so der Fall so halt.
Wir haben auch bei allen geklingelt. Wir wurden überall immer reingelassen. Und wenn jemand bei uns geklingelt hat, haben wir auch nicht gefragt. Wir haben einfach aufgemacht.
Genau, so ist das.
Das ist ganz normal gewesen. Wie war aus deinen Augen 87, 1. Mai?
War krass. Ich war damals halt, wie gesagt, 12 Jahre alt. Und ich hatte danach Dings. Wir haben ja mit Einkaufstaschen voll Süßigkeiten. Wir haben es auf die Schokolade und sowas gesehen. Die Älteren hatten Alkohol und Tabak abgeräumt. So. Wir hatten danach wochenlang Bauchschmerzen. Das war wirklich kein normales Essen, mehr nur Süßigkeiten.
Zuckerfest 2,
genau, Alter. War 1. Mai.
Warst du bei der Eskalation da bei Bolle? Warst du vor Ort?
Natürlich.
Wo hast du gestanden? Was hast du gesehen?
Wie Bolle gebrannt hat, haben wir auf jeden Fall miterlebt, Alter. Mhm. Und auch die Autos und so. Wir haben da
verjährt, Abi, red ruhig. Ist verjährt.
Ja, wir haben ja Barrikaden gebaut mit den Antifa-Leuten zusammen. Mhm. So, und ja.
Da waren viele Punks und Autonome damals noch unterwegs.
Ja, wir sind da mit denen zusammen aufgewachsen. Ja. War ja halt Dings. Also ist es entgegen, wie es woanders war, kann ich nicht wirklich sagen. Aber hier sind wir ja miteinander groß geworden. Wir haben ja auch ein bisschen diese linke Kultur, linksautonome Kultur mit aufgesaugt. So. Genau. Damals war die halt eine andere wie die heute. So.
sehr viel anders.
Genau. So. Damals ging es halt wirklich um den Menschen, um die Würde so, ja, des Menschen. So. Und heute ist es halt komplett anderer Film.
So. Ja, damals waren auch die Punker und Hausbesetzer und so, die Autonomen in Anführungsstrichen, seien wir mal ehrlich, die waren politisch ungebildet. Viele von denen wussten gar nicht, was sie machen oder was sie sind. Also es gab so einen Leitfaden so ein bisschen, man ist hinterhergelaufen. Es war auch so ein bisschen Ersatzfamilie für viele Leute, wenn du dich eingenistet hast irgendwo in ein besetztes Haus und einfach keine Miete gezahlt hast. Viele Leute sind aus ihrem Elternhaus einfach weggegangen, obwohl es denen eigentlich gut ging, so aus dieser Szene, die ich kennengelernt habe. Die haben sich dann die Haare dann bunt gemacht und so als Teil eines Lifestyles, wo es eigentlich normalerweise finanziell ganz gut war, wo die hergekommen sind und so. Und dann haben die sich da halt zusammengetan und waren auch eine Gang, so an und für sich. Aber die kamen mir halt ein bisschen Dings hier vor. So. Die waren nicht so aggressiv, sage ich mal, wie Kanaken. Und die haben gesoffen mehr und ihre Rockmusik gehört.
Die waren auch nicht so effektiv wie wir, Alter. Wir kannten ja unseren Bezirk so. Wir kannten jeden Hofeingang, Hinterausgang. Wir wussten, über welche Dächer wir klettern müssen, wie wir verschwinden. So. Weißt du, es war ja zum Beispiel... Also wir waren schon Dings, wie gesagt, Herr über unser Bezirk so. Ja, wir wussten, wo wie wir wegkommen, wo wir was machen können, weißt du? Und das war ja bei den Antifa-Leuten eher nicht so ganz so. Letztendlich so auch nachdem die Kanaken sich zurückgezogen haben, hast du ja gesehen, der Maifest ist ja so eine Art so, wie sagt man,
Alter? Party.
Ja, so Krawallparty geworden.
Ja.
Aber wo wir da waren, war das halt ein bisschen anders so.
Es ist lustig, weil wir haben für die Leute, die Berlin und so Kreuzberg und so noch nie erlebt haben, es gab ja so Ecken wie Nauninstraße und so weiter, da warst du in einem Haus, hast du dann auf einmal Klingelschilder 100 Stück oder so. Ist jetzt nicht so, dass da wenig Leute gelebt haben und das war nur Nummer 6. Bei Nummer 8 dann daneben genauso zum Beispiel. Und die Höfe sind miteinander unterirdisch verbunden und so eine Scheiße. Damals, wenn du abgehauen bist, bist du in die 6 reingegangen, bist du unten abgehauen, bist du ganz woanders rausgekommen, auf der anderen Straßenseite. Richtig. Und auch die Bullen und so wussten das eine Zeit lang nicht. Deswegen, wer Scheiße gebaut hat, konnte immer so Labyrinthe von Kreuzberger, Keller, Gewölbe, dies, das, alles mögliche für sich benutzen. Dann haben die schlauen Arschlöcher irgendwann sich natürlich die Pläne geben lassen von Hausverwaltung. Da war es nicht mehr so einfach abzuhauen. Ja, aber das ist so, das für Leute, die sich das nicht, die selber sowas nicht gelebt haben, das ist für die komisch, wenn die das hören. Aber das war wirklich damals sehr, sehr intensiv, so, weißt du so? Und die Bullen waren auch nicht wirklich schlau, muss man dazu sagen.
Ja, die kannten sich nicht aus. Halt. Ja. Viele Wessi-Bullen waren ja dabei, so auch. Und Leute, die nicht von hier waren, so, die kannten sich nicht aus. Das war unser Vorteil auch.
Auf jeden Fall.
Und vor allen Dingen, wir haben ja auch einen Großteil unserer Kindheit auch auf den Dächern verbracht. Ja. Weißt du, was ich meine? Ja. Das heißt, wir wussten, wo, durch welches Haus wir klettern müssen, durch welche Dachluke kommen wir in welches Haus rein und wieder raus.
Ja.
So. Also Dings, wir hatten da schon ein leichtes Spiel, so Heimvorteil, Alter.
Man hat auch so Schakalinstinkt ein bisschen entwickelt,
genau,
muss man dazu sagen. Ja, so. Man war nicht schnell zu verarschen, weil man musste immer auf der Hut sein und Gefahr stand um die Ecke. Du guckst immer über deine Schulter, will dich jemand angreifen. Ja. Diese ganze Kacke, wenn du die schon als Kind hinter dir hast, Sachen verstecken musst, dich selber verstecken musst, irgendwann läufst du einfach anders durchs Leben als ein normaler Mensch.
Straßenmentalität.
Street Smart,
die Amerikaner. Die Kreuzberger, die ich kenne, die haben genau das gefürchtet, was B sagt. Am meisten haben die gefürchtet, wenn ihre großen Brüder kamen. Ja. Weil die oft im Süden waren und halt das gemacht, was man nicht machen soll. Jibbits rauchen oder so, und das war ja verrucht bei den Gangs. Ne? Kannst du darauf nochmal eingehen?
Ja, definitiv. Also war bei uns halt, Kifferei war verboten.
Genau.
Insbesondere auch für die Jüngeren. So.
Genau.
Wir haben ja komplett zum Beispiel von den 60ern an der ersten Generation, ist ja, weiß ja Bela selber auch, so, das ist ja nichts. Ja. Wir haben ja ziemlich viele Leute an Heroin verloren, so, Alter, weißt du? Und da haben wir halt auch aufgepasst, wie die Hölle. So. Also, das war alleine schon bei Zigarettenrauchen waren wir schon richtig aggressiv drauf so und haben versucht, das zu verhindern.
Ich war ja mit einem Kreuzberger Bruder, der auf den Braunen Teufel war und da immer riesen Angst gehabt vor seinen Geschwistern. Da hat er oft im Süden bei meinem sogenannten Onkel geschlafen.
Wir haben ja Leute erlebt, wir haben jetzt in der Wagenburg hinten am Löchnerdamm, da war ja so diese Wagenburg. Wir hatten da einen eigenen Wagen gehabt für uns, die haben uns eins zur Verfügung gestellt.
Da muss ich dich unterbrechen. Du kennst die Wagenburg?
Ja, natürlich.
War die am Hauptbahnhof?
Nicht am Hauptbahnhof nicht stehen. Wir, in Kreuzberg gab es einen da hinten, gleich am Hinterleuchtener Damm und eins auf dem Kinderbauernhof.
Das ist was anderes. Was
und okay, auf dem Kinderbauernhof okay, hatten wir halt auch so einen Wagen zur Verfügung gestellt bekommen und wir haben da schon wirklich so viel Scheiße gesehen, ja, und erlebt und auch erlebt, wie ein älterer Bruder so da, der ist vor unseren Augen verreckt, Alter. Ja. Der ist vor unseren Augen verreckt so und das hat uns abgeschreckt. So,
weißt aber du? Voll, wie soll ich mal erklären, was diese Wagenburge waren? Das waren immer irgendwelche Gebiete, wo ganz viele Bauwagen und Wohnwagen waren, ja, wo Leute meistens Punker gewohnt haben. Richtig. Wir haben uns da mal unser LSD geholt, das gleich da reingepfiffen. Respekt an die Erwachsenen, die das 13-Jährigen verkaufen, dann immer zurückgefahren.
Ja, aber das hat mir damals gefallen an Kreuzberg. Sowas, was er erzählt, gab es bei uns nicht. Ja, genau. Du konntest nicht als Jugendlicher irgendwo harte Drogen und das wenn die Älteren mitbekommen hätten, schon bei Kippe sind die ins Gebüsch gesprungen. Die haben Kippe gerockt mit 14, 15. Ja. Oh, Abi kommt, ich springe ins Gebüsch rein. Ja, ja. So, ich gehe mal Koks kaufen oder LSD. Sowas gab es nicht bei uns.
Genau. Koks, der hätte die deine Nase gebrochen.
Ja. So, ein auf den.
Koks. Mit welcher Nase wirst du dann Koks?
Ja. Das stimmt. Auch die Weiber bei euch waren nicht so verwahrlost. Sagt mir auch, hat er recht, wie im Süden.
Ja, gut, Weiber gab es keine, weil hier hat jeder.
Boogie, er hat recht.
Das ist wie so ein
recht.
Dorf gewesen. Wieder.
Ja, wir sind, um Mädchen zu treffen, sind wir aus dem Bezirk rausgegangen. Ja. So, das ist, ja.
Wenn du ein Mädchen hier angesprochen hast, war sowieso die Cousine von deinem Kumpel. Das, oder irgendwie sowas. Weißt du, jeder kannte sich. So.
Ja. Und wer das nicht respektiert hat, der war nicht so schön.
Die Langwitzer sagen, meine Tante war eine Schlampe, also habe ich viele Onkels.
Ja, viel Spaß dabei, Bruder. Ja, life is life.
Life is pain.
Ja. Aber ich muss sagen, diese Sachen waren, es gab ein paar schlechte Geflogenheiten. Ja? Also ich muss wirklich sagen, damals, wo ich hierher nach Kreuzberg gekommen bin, 1990, 91 irgendwann, das war so. Ich kam vom S-Bahnhof Neukölln, direkt von der Lahnstraße, Silberstein-Grundschule. Also ich kam jetzt auch nicht aus Zehlendorf oder Dahlem. Und trotzdem war der Vibe alleine, weil Kotti so ekelhaft war, weil die ganzen Fixer und Junkies und so weiter, das war deren Paradies einfach. Die waren da einfach. Für ein kleines Kind, wenn du 10, 11 Jahre alt bist oder so, ist eine andere Nummer. So, und wenn du dann dort erstmal so in dieser ekelhaften Umgebung dich jetzt erstmal so zurechtfindest, alles hat irgendwie einen Vibe, als wenn du in Gefahr bist. Ja. Man hat immer die Gefahr in seinem Nacken gehabt, schon als Kind. So. Aber auf der anderen Seite gab es dieses, wenn ein Mädchen Probleme gehabt hat oder angegrapscht wurde oder keine Ahnung was, da konntest du immer sicher sein, da kamen mal 4, 5 Leute von der Seite und die haben was gemacht. So. Der Bezirk wurde so ein bisschen sauber gehalten, in der Hinsicht, moralisch und auch von Hierarchie, dass von oben nach unten geguckt wurde, so eher Jugendliche. So, macht man nicht alle Kacke. Weil viel, weißt du selber schon, viel Gewalt von unseren Leuten ist auch grundlos passiert. Die haben einfach Leute eingeschüchtert, geschlagen, angegriffen, dies, das. Nur um zu zeigen, so, ey, ihr guckt uns nicht mal böse an, wir sind hier die Kings. Also viele Leute hatten Angst einfach, wenn die den Namen gehört haben oder Leute sind zur Party gekommen, ach du Scheiße, die kommen, ich gehe. War schon so, direkt so. Aber auf der anderen Seite gab es auch Situationen, wo ich mitbekommen habe, zum Beispiel, weil du auch Turan zum Beispiel erwähnt hast und so, ältere Leute von uns, die auch was zu sagen gehabt haben, die waren nicht so drauf, dass sie gesagt haben, geht mal los und fickt mal einfach Leute für den Namen oder so. Auch andersrum, wenn mal irgendwie sich 50 Jugendliche zusammengetan haben und irgendwo angreifen wollten, da kamen auch mal Ältere und haben gesagt, ey, lasst mal die Kirche im Dorf, packt mal eure Waffen mal zur Seite und so weiter. Und dann wurden die auch dann so, wie sagt man, jetzt nicht angegriffen, aber man wurde zurechtgestutzt.
Genau.
So, weißt du so? Richtig. Lass mal die Kirche im Dorf und so. Da. Man hat darauf geachtet, dass man nicht grundlos, sinnlos zu viel Scheiße baut.
Auch. Ja, die Älteren haben schon aufgepasst. Also, insbesondere Turan aber auch so. Also bei diesen, wie gesagt, ich hatte ja vorhin diese Sache am Alexanderplatz erwähnt. So. Mhm. Da haben die uns ja, wir wollten ja mit dem gleichen Zug wie die fahren. So. Mhm. Mit der U-Bahn. Und die haben uns ja zusammengeschissen und dann wieder zurück nach Hause geschickt. Turanabe und so. Ich erinnere mich noch sehr gut daran. So. Wir haben dann halt den nächsten Zug genommen, sind trotzdem mitgegangen, weil wir uns das nicht entgehen lassen wollten. So. Mhm. Und ja, wir haben dann halt auch, ja, Dings, wir waren ja damals noch ein bisschen jünger und wir haben dann halt die Reste aufgesammelt, was da war, Alter. Was noch übrig geblieben ist.
Ich weiß, was du meinst. Ich habe lange mal mit Engin darüber geredet. Engin meinte auch mal, da gab es eine Situation, da waren locker 100 Leute, waren von seiner Generation im Naunin drinnen, hinten im Hof. Alle waren bewaffnet. Dann kam Turan auf einmal rein und hat mitbekommen, dass die einen anderen Bezirk angreifen wollten. Und der meinte auch, alle Waffen rausholen. Auf einmal in Naulin-Ritze ist erstmal so ein Metallberg in der Mitte, weil jeder irgendeine Scheiße dabei gehabt hat. Und dann gab es auch mal ein paar Kellen von Toter Nabel.
Ja,
so, genau. Dann, so, weißt du, lass mal sein und so weiter. Also es gab gute und schlechte Sachen, aber diese Hierarchiegeschichte, die hat sich dann irgendwann verloren und die Jugendlichen haben völlig den Respekt verloren vor den Älteren. Da war es dann gang und gäbe, dass du dann auch neben Ältere dann Drogen genommen hast oder irgendwas oder sogar dann irgendwie respektlos warst und so. Das hat sich mit der Zeit so ein bisschen entwickelt.
Leider, ja. Leider. Also die Generation nach uns war halt ein bisschen anders, hat sich ein bisschen anders entwickelt alles.
Da werde ich einen Spruch nie von dir vergessen. Aber erstmal wollte ich das bestätigen, das klingt sehr komisch, aber ich habe mir viel Gutes von diesen Leuten wie euch abgeguckt. Du hast, glaube ich, mal vor 15 Jahren zu mir gesagt, Boogie, eure Generation hat verpasst, die kleinen Härter zu bestrafen, mal zu schälen.
Ja.
Ja. So war eine ganz spektakuläre Sache, auch mit Tour noch damals. Grüße an den. Ja, und da war so eine Sache und ja, also ein bisschen zu viel Härte ist nicht gut, aber ein paar Respektsachen finde ich eigentlich sehr angenehm und die sollten auch immer so bleiben.
Ja. Das Ding war ja halt auch, neben dieser Härte, die du gezeigt hast und Grenzen, die du aufgezeigt hast, hast du denen ja halt auch Zuflucht geboten. So. Das heißt, wenn die Stress hatten, waren wir auch für die da. So, weißt du, wir haben die auch aus der Scheiße wieder rausgeholt, so, egal was es gekostet hat. Und gepaart damit hat das ja halt auch funktioniert. Aber irgendwann war halt diese Mentalität, dieses Kiezdenken nicht mehr da. So, jeder hat sich halt um seinen Scheiß gekümmert, jeder war darauf aus, Geld zu machen, so. Und ganz ehrlich, so, wir kommen ja aus der Unterschicht. So. Wir haben ja in Häusern gelebt, die kaputt waren. So, weißt du? Wir haben ja nach Besserem gestrebt. Das tun wir ja heute immer noch, Belasch. Ja, weißt du ja, Bescheid, Alter. Und irgendwo haben wir das halt auch respektiert, dieses Kriminelle, weil das halt eines der wenigen Mittel war, um halt den für uns vorgesehenen Status zu durchbrechen und in die Mitte der Gesellschaft vorzudringen und zu sagen, wie es war. Bis dahin hat man ja nicht wahrgenommen, dass es uns gegeben hat. Und zu unserer Zeit war das besonders schlimm. So. Die Leute wussten nicht mal, dass es uns gibt. Erst als ihre Söhne mit gebrochenen Nasen und blutenden Fressen nach Hause gekommen sind, haben die gemerkt, okay, es gibt die Kanaken da noch. So. Weißt du, was ich meine? So? Leider haben sie es auf diese Art und Weise registriert, aber sie haben es registriert, Alter, weißt du?
So, ja. Was gab es denn auch für Möglichkeiten? Ja. Was gab's denn? Ich meine, wenn dein Vater keinen Dönerladen gehabt hat, 1990 in Kreuzberg, was konntest du denn machen, außer Scheiße verkaufen?
Gar nichts, Herr Buche, ja. Alter. Ja, so. Gar nichts. Auch in der Schule so, du wusstest ja von vornherein so, in meiner Schule waren über 90% Kanaken, ja, ne? Alle Leute waren wie ich, sahen aus wie ich, so sprachlich hatten wir Differenzen so und die Lehrer waren ja auch so gepolt, so dass selbst wenn du Leistung gezeigt hast, wurdest du ja unterbewertet. So, die haben ja, die waren ja darauf aus, eine Generation von Fabrikarbeitern und Sklaven zu züchten, Alter. Weißt du, die hatten kein Interesse dran an Kanaken, die Erfolg haben und studieren und das nach oben schaffen. So, das wollten die gar nicht, Alter.
Du wurdest ja teilweise für Ausbildungsplätze und so abgelehnt aufgrund deiner Postleitzahl.
Genau.
Das, wenn die gesehen haben, 36, weil es kommt ja von der Postleitzahl für alle Leute, die zu jung sind, das zu wissen. Ja, der 1000 Berlin 36 war hier Kreuzberg und dann gab es noch 61. Und du wurdest teilweise wirklich einfach abgelehnt aufgrund deiner Postleitzahl. Genau. Da hat keiner geguckt, ob du ein guter Schüler bist oder ob du versuchst, jetzt, weil du 5 kriminelle Brüder hast, der Sechste zu sein, der was Gutes schafft. Also das hat keinen gejuckt.
So. Auch diese Kellerwohnung, ich sehe immer das nur so als junger Mensch, als kleines Kind, meine Freunde, die Kanaken darf man sagen, ist verrückt, sagt mir auch, weil wegen dem K-Wort, ich bin Kanaken, ich weiß, aber wegen Kanakenwort ist viel Blut geflossen, da ist man nicht so sensibel wie bei anderen Wörtern, aber alleine auch diese Wohnung, halt mein Freund Mohammed, halt immer in diesen Kellerwohnungen, in Friedenau waren es die Kellerwohnung und zu 99,9 war dann Schwarzköpfe drin. Ja.
Auf welchen Schulen warst du schon noch?
Auf der Nötingen-Grundschule.
Nötingen war es, ja.
Das war damals richtig miese Ecke, Bruder.
Auf jeden Fall.
Die waren Kreuzberg-Abi?
Ja,
die waren Kreuzberg-Abi. Ja, ja.
Und genau. Oberschulen?
Oberschule Karl von Ossietzky.
Karl von Ossietzky war es, ja.
Und dann im letzten Halbjahr, Dings, in der 10. Klasse, das letzte Halbjahr, hat mich der Typ auf die Kleiallee geschickt, Alter. Das Spinnegebiet.
Ach du Scheiße.
Ja, ja, wollte ich nicht haben. Da ging es ja los, der ganze Stress.
Da ging der Stress los, ja.
Bei uns ging der Stress los, Freunde, wenn die Kreuzberger kamen. Ich war ja erst auf so viel Scheu, da kamen die Barbaren, die hatten schon alles unter Kontrolle. Wenn die Kreuzberger in die Brennby eingeritten sind, hatte man den kompletten Respekt an den Lehrern, an den Ordnungskräften verloren. Es war reine Anarchie, ich werde es nie vergessen, zweimal ist es passiert. Kennst du ja noch diese Schulstürmung, kann man ganz einfach sagen. Das ist als junger Mensch so, denkst du so, was willst du mir über Mathe erzählen? Du kannst nicht mal die Kanaken vor der Klasse wegjagen, weißt du?
Ja. Lehrer haben teilweise aufs Maul bekommen und so war schon wie der wilde Westen. Ich kann mich noch erinnern, als ich in die dritte Gesamtschule gekommen bin, Hans Sachs gab's nur. Da sind wir daneben gekommen, wir waren der erste Jahrgang, uns gab's nur siebte Klasse. Es gab keinen anderen. So, und wir mussten uns mit Hans Sachs den Dings hier, den Hof teilen. Hans Sachs war eine bekannte Hauptschule in Kreuzberg, da waren nur Chaoten drauf. Das war damals, wo Ali Civelek die Straßen unsicher gemacht hat. Ja. Seine Zeit war das mit Yado und so.
Die
haben alle so Dings hier, ihre Schimcheckler-Bomberjacke gehabt. So, alles kleine Türken. Keiner war Bodybuilder, keiner war tätowiert, aber man hat schon gemerkt, so mit dem machst du lieber keinen Stress, so ja. Und es ist immer dieselbe Story gewesen. Bei uns zum Beispiel gab es einen großen Jungen, der war wirklich einfach viel größer als alle anderen. Ja. Irgendwie von Gott wurde er als Mutant auf diese Welt gepackt. Und der hat auch alle immer zerboxt. So ja, gegen den hast du keine Chance. Ja.
Ja? Meinst du Ramis?
Nein. Ich sage jemand so, der in bei uns dann war, der war aber kein Türke. Der war aber dort jetzt irgendwie in Kreuzberg und war einfach übergroß und massiv und auch so gewaltbereit, so ein auf den. Und dieser Junge, der war auch einfach 2-3 Jahre älter als wir alle. So, der ist einfach voll auf den Sitzen geblieben. Und der ist dann dort, ich habe mich mit ihm zum Beispiel sehr gut vertragen und so, der war cool drauf, hatte auch damals schon Ketten, Metten und so, er war einfach so ein riesen Motherfucker, ja, so. Aber wenn es dann um Kreuzberger Ärger ging, was er schnell dann rausgefunden hat, ist, du hast nicht mit einer Person zu tun. Das war immer das Problem. Und wo er dann an die Falschen geraten ist, dann gab es dann auf jeden Fall richtig Rambazamba, inklusive Gehirnerschütterung und Polizei und Feuerwehreinsatz und so weiter, weil wenn du damals mit den falschen Leuten nicht angelegt hast, musstest du davon ausgehen, dass du einen riesen Rattenschwanz auch noch dann bekämpfen musst. Das war wirklich dieses Kreuzberger Ding, was ich aus Neukölln nicht so sehr kannte, wo ich hierher gekommen bin. Da musste man sich erstmal dran gewöhnen. Ich bin erstmal in die Hunsrück gekommen, dann haben sie mir erstmal erklärt, er ist von den und den der Cousin, sein Onkel ist bei der Gang, der ist von dies, der ist, du wurdest so, du hast so Training Day bekommen, so, mach mit denen keine Faxen, mach mit denen und sprich sie nicht an, weil sie ist die Schwester von dieser, okay, alles klar, jetzt weiß ich Bescheid, am letzten halt ich komplett meine Fresse und sag gar nichts mehr.
Du hast dich gut etabliert, also du weißt ja nichts, also ich muss ja dazu sagen, so nichts, bist ein guter Alter.
Total. So. Okay. Danke, Bruder. Aber eine Frage mal an die Kreuzberger. Ich selbst als geborener Schöneberger, als Langwitzer, musste irgendwann, damit 16 oder 18, habe ich mir einfach gesagt, Recht ist Recht, so in dem Wortsinn habe ich es nicht gesagt, aber ich konnte gar nicht mehr Rücksicht nehmen, weil irgendeiner war immer von der Großfamilie, der hat einen Rocker und bei euch war es ja nur so, so kannst du ja gar nicht denken. Hast ja vor jedem Angst, wa?
Ja. Vor jedem Angst nicht, aber. Ja.
Lieber nicht, lieber mit Kreuzbergern nicht streiten.
Ja, also.
Weil der kennt den und der kennt den. Und wir sind doch im Gegensatz zu vielen, wenn wir gesagt haben, wir kommen, wir sind doch gekommen.
Ja. So.
Wir waren Hunde, wir haben gebellt.
Köpics.
Aber wir haben auch gebissen, Alter.
Ja.
So, und das war der Unterschied. So.
Ja. Und mir hat ein Kreuzberger Mut beigebracht. Ohnfried Jamabi. Der hat immer 36 Su getaggt. War das auch ein Untergang? Mann,
der war auch bei mir in der Gruppe, Alter. Der war ja auch nachher drauf, Alter.
Das war der beste Mann, deswegen war der bei uns, Mann, genau. Und die Araber-Boys wollten
der
mich hauen.
Der war in der gleichen Crew wie Dings, Dings hier. Mit Aiden, mit Imperial Crowns, Alter. Mit damals mit Aiden, Autodidakt, Jabba, Kool Savas auch.
Ja. Genau.
In der gleichen Crew.
Und da war er drin.
Ja, da war er drin.
Alter. Und mein bester Freund war Wyatt Storm, Osama. Der hatte einen Onkel halt, einen Deutschen, das war J-Rock. Der war immer mit Jan und ich und Osama immer oft Scheiße gemacht. Da haben wir gegen eine Pizzeria getaggt, wollten die Araber ganz viel Geld. Dann ist er alleine mit einer Knarre zu 15 Araber-Boys gegangen und alle meinten davor, Jan, Abi, die werden dich umbringen und so, wir können da nicht alleine hingehen. Der hat es dann auch gezeigt, was ein Mann ist. Leider auch den Stoff verfallen.
Er war der Neffe Frieden. Von Turan.
Ich weiß.
Und Dings, wir haben ihn 1936 damals aufgenommen. Er war von außerhalb, ist er gekommen dazu, hat so Dings durch Turan hat ihn empfohlen. Mhm. Aber Mutprobe musste er trotzdem machen. Aber er hat sich auch gut gehalten.
Und er war sehr gut, auch wenn er war sehr gut zu Jüngeren. Genau. Also war ein Abi.
War ein super lieber Kerl.
War ein richtiger, netter Abi.
Super lieber Kerl mit einer sehr starken künstlerischen Ader auch eigentlich. So ein richtig, wirklich Belasch. Hübscher Mann. Ja. Wirklich hübscher.
Mutig.
Aber und gerade so, den hat es auch getroffen. Der ist
schade, wirklich. So viele Leute verloren an diesem Scheißdreck.
Genau.
Das ist deswegen, einfach Absturz. Rest in Peace, auf jeden
Rest
Fall an den Bruder. Aber die berühmte Mutprobe musste ich gerade lachen. Hatte ich schon wieder fast vergessen. War damals gar gut gäbe, ne? Erklär mal einmal ganz kurz.
Wenn jemand eintreten wollte und Leute haben sich für ihn verbürgt, so, dann
komm ist er komm ein bisschen halt, näher ran, aber man hört sich nicht schlecht.
Wenn jemand sich halt für ihn verbürgt hat so, und der ist dann halt gekommen und dann haben wir halt eine Mutprobe veranstaltet und das war halt so gewesen, dass in der Regel fand das entweder Admiralhof statt, der Admiralstraße Kotti, oder aber Naunienhof. Wir haben in Naunienhof gemacht, unsere Generation. Mhm. Und da haben wir halt auch einen Zahn gemacht. Da wurden dann halt 36 Sekunden lang, musste sich jemand gegen 3-4 Leute behaupten.
Mhm. So. Oder auch mehr Leute.
Manchmal. Oder auch manchmal mehr Leute. Genau, manchmal, also die Menge gegen wen hat keine Rolle gespielt. Wenn jemand etwas größer, stärker war, dann irgendwann, jeder wollte ein bisschen was.
Gucken. Ich verbinde mit Kreuzberger irgendwie krass Gürtel ziehen. Ja. Gürtel ziehen habe ich von Kreuzberger zum ersten Mal gesehen.
Aber bei Mutprobe war so, kann ich mich richtig erinnern, man durfte auf dem Boden aber nicht treten, ne? Wenn er auf dem Boden war. Eigentlich sollte man nicht ins Gesicht treten.
Ins Gesicht nicht, Gesicht war verboten.
Genau.
Ist zwar manchmal aus Versehen, wenn er sich falsch bewegt hat, hat er was abbekommen, so, aber hier, Olle Tim, Alter.
Genau.
Tim Raue.
Berühmte so. Story, ja.
Die eigene Geschichte.
Hat mir leid getan, muss ich ehrlich sagen.
Kann ich mir vorstellen. Es ist auch mal da nach hinten losgegangen. Auch die Leute, die heutzutage die liebsten Jungs der Welt sind, haben auch teilweise damit gemischt.
So aber zum Beispiel hatten wir eine Sache mit Pascal und Helmut, die Brüder.
Pascal und Helmut waren es Kreuzberger.
Pascal,
geil. Die waren nur hart wegen dem Namen, habe ich.
Helmut und Pascal sind verrückt. Bruder, die sind sowas Verrücktes, hast du in deinem Leben nicht gesehen. Da kannst du 20 Kanaken aufbringen, die sind nicht so verrückt wie Pascal und Helmut. So. Die haben richtig Stampf. So, ja. Und Pascal, wir haben eine Mutprobe gemacht und Dings, weil er Deutscher war, wollten die Großen ihn testen. Mhm. Die wollten halt nicht, dass er bei uns ist. So. Mhm. Weißt du? Aber wir wollten ihn haben, weil wir die kannten. Wir kannten ihn ja. Danach meinten wir, okay, und dann haben die zwei Leute genommen. Und Dings, Pascal hat die beide kaputt gemacht. Alter. Bei der Mutprobe. So. Normalerweise müsste es andersrum laufen, aber der ist als Riese gewesen, 1,90 so, für jetzige Verhältnisse. Und er hat auch riesengroße Beine gehabt. So, und der gibt den Kicks, die kommen nicht an ihn ran. So, und er hat auch lange Arme, bam, 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 bam. So, weißt du? Hat sich verteidigt. Der hat richtig ausgeteilt, Billach.
Ja. Cool.
Und das fand der Admiralstraße auf dem Hof statt, Alter.
Sehr schön.
So, das war
auf Applaus für Pascal auf jeden Fall.
Pascal Punch, Alter, geil. Yeah. Wenn ich immer, du kennst mich auch noch zu meiner Wildzeit, bei mir dachten dann oft immer, ich bin Russe. Also oft, Russen gab es kaum in Kreuzberg, ne?
Kaum, nur wenige, genau.
Hatten wir viele.
Ja.
Geile Geschichten, Schernabi. Geile Geschichten. Aber Licht aus habt ihr nie gespielt in Kreuzberg?
Was?
Licht aus?
Was ist das?
Wir haben mal Licht ausgespielt. Ich hätte die Käferwohnung, wo man war, kam Fremder rein oder ein, den man nicht mochte, habe ich gesagt, ey, also Person X setzt sich jetzt hin, dann sage ich, ey, Shen oder ey, B, wollen wir eine Runde Licht ausspielen? Ja, klar, Licht ausmachen, den zusammenschlagen.
Beste Taktik, viel Spaß.
Wir haben sowas
nicht gehört. Licht aus. Es gab nur eine Situation, Licht aus, in Kreuzberger Schule, die ich miterlebt habe. Das war auf jeden Fall extrem lustig, Bruder. Es gab doch früher immer diese Zeit von OH-Projektor, da haben die Lehrer dir irgendeine Scheiße immer da gezeigt. Keiner hat sowieso hingeguckt, keiner hat Bock drauf. Wir waren zwei verschiedene Klassen auch noch in einem Raum drin. Auf einmal ist Stromausfall. Auf einmal, man sieht gar nichts mehr, es ist einfach stockdunkel. Du hörst nur den hier so. Schau! Dann geht auch immer das Licht an. Alles ist genauso, wie es war. Alle sitzen an demselben Platz. Nur Richard steht ganz leise auf, geht zum Ende von Raum, nimmt seine Brille und setzt sich wieder hin.
Der arme Richard.
Der arme Richard. Das liebe unsere Zuschauer. Ich habe auch nur OH-Projekte Geschichte. 8. Klasse, Integrationsklasse Brönnby. Wir haben dann immer das Rollo runtergemacht oder den Vorhang zu, OH-Projektor. Irgendwann, ich nenne sie B, und den Arzen M. M war ein Türke. B war so eine dicke deutsche Tante. Auf einmal schrie B. Schrie. Licht geht an. M hat mich angewichst. Nein, nein, nein. Doch, M hat mich angewichst. Nein, der Klimmern. War Spucke. Wie, du spuckst deine Mitschüler an? Nein, war Wichse. Real Talk, an diesem Tisch bin ich gelogen.
Solche Sachen sind passiert, Alter. Ja. Ja, also es gab schon so einige Jungs, die haben einige verrückte Sachen erlebt auf der Nicht-Haben-Seite.
Wie war bei euch eigentlich auf euren Schulen, wenn ich mal fragen darf? Ist schon eine andere Generation, aber deutschen Anteil?
Unter 10%.
Oh, ah, war damals schon so, war? Ja. Bei euch, also bei dir auch?
Bei mir, ja? Auf jeden Fall. Ja. Weil unsere Zeit war so.
Chanel ist noch ein bisschen älter als ich. Ja. Bei uns war es nicht mehr ganz. Also es kam aber auch drauf an, auf welche Schule, ehrlich gesagt. Ich war auf vielen verschiedenen Schulen. Und also auf der Hunsrück damals war der deutsche Anteil gar nicht existent so richtig. Also Grüße an Adrian, der war der Einzige. Hab ich schon öfters. Aber er war so wie Türken.
Hallo Adrian.
Adrian auch immer Land und Olum und so. Der war so auch sowieso gar kein richtiger Deutscher mehr, so vom Verhalten her. Also, weißt du, der war so mit Drischstadt nur dabei.
Und die Lehrer haben die erste Klasse mit vielen dann auch... Also gab es ja auch bestimmt welche, die kein Deutsch konnten, ne?
Also, ja, viele. Ja. Aber Dings, mit Deutsch hatten wir eigentlich nicht so wirklich ein Problem. Also, das hat sich ja schnell, wir haben das ja schnell gelernt.
Weil damals gab es noch keine türkischen Lehrer,
war? Ja, doch, gab es auch.
Gab es türkische gab's Lehrer, schon, gab's. Ja. Wir hatten auch türkischen Unterricht gehabt.
Ach, okay.
Aber die haben halt nicht in den anderen Fächern unterrichtet. Das waren halt auch nur für türkische Sprache, genau. Auch so, so, als genau. Muttersprache. So, damals war ja halt, wie gesagt, die gingen ja halt davon aus, dass wir irgendwann auch wieder zurückgehen.
Ja. Alter.
Weißt du, was ich meine? Darum haben wir uns halt auch türkisch vermittelt, damit wir da nicht komplett auf verlorenen Posten stehen, wenn wir wieder zurückkehren.
Das Wirtschaftswunder war. Also meine Eltern haben davon nicht profitiert.
Nee.
Ich würde was abgeben, jetzt verdient.
Erzähl mal ein bisschen so über die politische Ansicht. Damals hast du bestimmt sowieso, so wie wir alle in dem Alter, sowieso von gar nichts geschnallt, was Politik angeht. Aber jetzt, wo man ein bisschen älter geworden ist, als ganz kleines Kind, weiß man über nichts Bescheid, dann kriegt man das mit. So, als ihr als Gastarbeiter, Familie quasi hier nach Deutschland gekommen, man hat euch immer gesagt, ihr werdet bald in die Heimat zurückgehen. Viele aus der Generation haben auch deswegen vielleicht nicht so gut Deutsch gesprochen oder haben auch dann nicht irgendwo wirklich Schule bis zu Ende abgerissen und so weiter. Weil wenn deine Eltern dir sagen, nächstes Jahr fahren wir in die Heimat. Ja. Erzähl mal ein bisschen aus der Perspektive.
Ja, also ich bin ja Baujahr 75 auch in Berlin geboren. Mhm. So. Und für uns war das damals halt, das hat keine Rolle gespielt, Alter. Also wie gesagt, zu Hause warst du Türken, draußen warst du Kanake so. Weißt du, und so sind wir auch groß geworden. Das war auch ganz normal, gang und gäbe. So. Bis zum Mauerfall haben wir nicht wirklich mitbekommen, so, was das bedeutet, Alter. Nur so hier und da vereinzelt diese Übergriffe von Nazis und da haben wir dann halt doch ein bisschen gegengehalten, haben auch Action gemacht, Alter. Aber so erst richtig so ein Bewusstsein für diesen Rassismus und Fremdenfeindlichkeit so kam erst Ende der 80er.
Also Ende der 80er, ne?
Ende der 80er haben wir erst mitbekommen, was da los ist. So.
Mhm. Je näher man zu Mauerfall gekommen ist, halt,
genau,
ne?
So, genau.
Diese Zeiten.
Und dazu vielleicht auch, wo die Mauer gerade runtergerissen wurde, eine Anekdote, alter Jodelkeller in der Adelbertstraße. Mhm. Kennst du den da noch? Da waren ja die alten Biker früher. Mhm. So. Und gleich nebenan im Leuchterdamm, Michael Kirchplatz, war Timothy Club, so. Von den Nazis, so ein Skins Club. So, die haben wir mit denen zusammen gestürmt, Alter. Seite an Seite.
Waren die Biker und ihr gegen die Nazis? Ja,
geile Atzen, Alter. Auf jeden Fall an dieser Stelle, danke dafür. So. Da haben wir halt so ein bisschen dieses politische Bewusstsein dafür bekommen und auch angefangen, uns dagegen zu stellen. Auch.
Auf jeden Fall. Es gab ja auch hier in Kreuzberg, gab es eine Zeit lang Nazis.
Ja?
Will doch keiner sich mehr heutzutage vorstellen. Wenn man so über Gangzeiten redet, man denkt, das war Türkenterritorium. Aber da gab es schon so ein bisschen was.
Gab schon, genau.
Ja, von unserem Hakan, der Bruder von Capman, weißt du ja, haben sie sein Auge weggeballert.
Ja, ja,
das genau. War auch genau da vor dieser Kneipe. Und mit Metek, das war ja das wahrscheinlich das Entscheidendste.
Der was gestorben passiert ist, ne?
Genau. Mit Mette, mit Ufuk Şahin, Ramazan Avcı'nın Dings in Hamburg. Ufuk Şahin war ja, glaube ich, im Märkischen Viertel, so, wo der ermordet wurde. Das waren halt so die Sachen, die wir angefangen haben mitzubekommen. So. Mhm. Daraufhin haben wir dann halt auch... auch müsste in den 90ern gewesen sein. So, nach Mettes Geschichte haben wir ja dann halt auch Dings. Und mit der Antifa zusammen und unter unserer Leitung, wir haben alle Gangs aus Berlin zusammen getrommelt und einen runden Tisch veranstaltet, wo wir dann halt auch angefangen haben, regelmäßig so Patrouillen zu schieben und die in deren Revier anzugreifen auch.
Genau.
In Schönefeld, S-Bahn auf Schönefeld und so, da hatten die ja ihre Kneipen und in den S-Bahnhöfen waren die halt auch öfters anzutreffen. Wir haben die dann halt auch abgeklappert und gejagt. Leider hat sich dieses Bündnis halt auch nicht lange gehalten. So.
Ihr wart ja vorher ein bisschen verfeindet, auch mit den Leuten, wo du dich hingesetzt hast. Dann später gab es natürlich auch mal wieder hier und da mal Sachen. Aber sag mal, wer war da anwesend?
Da waren die Fighters waren da, die Black Panthers waren da, Die Sherry Sixer waren da halt, wir waren da mit Hills da, die Antifa-Jungs waren mit am Start gewesen, Neuköllner-Jungs waren da, von Reuters und so damals, von Barbaren waren da gewesen, so eigentlich fast alle so. Fast alle waren da.
Wie lange ging dieses Bündnis ungefähr?
Ist ungefähr zweieinhalb Jahre.
Aber ging auch schnell, ne? Es wurde schnell sauber gemacht, sag ich.
Genau, hat auch funktioniert. Die haben ja dann gemerkt, so, okay, also da ist doch schon ein bisschen was passiert, Alter.
Ja, Sinan Abi hat mir mal erzählt, dass der komplette Kudamm eine Zeit lang sogar infiziert war von den Glatzen.
Ja.
Und das wurde auch durch Gangs eigentlich so mehr oder weniger sauber gemacht.
Das war deren Generation zum Beispiel. Das war eine Generation vor uns. Die haben da ja auch ein bisschen vorgearbeitet.
Am Kudamm war auch der
Kreuzberg auch.
Ja. Am Kudamm war auch ein Todesfall auch.
Das war Mitte.
Genau.
Oder? Ja. War das auch Kudamm?
Glaube ich, oder?
Ja, Adenauer. Da,
nein,
Ja.
Rest in Peace, Alter.
Rest in Peace,
ist guter Mensch, Alter.
Wirklich, Rest in Peace an alle diese Leute, die so unnötig ihr Leben verloren haben durch so einen
Scheiße.
Ja, das war auf jeden Fall eine heiße Zeit hier in Berlin halt, ne?
Ja.
Ich war kein Nazi, hatte aber auch manchmal Schiss auf den Kudamm zu gehen.
Mhm.
Ja. Aber dann lieber habe ich die Wong-Musik gehört und dann dachte ich, da muss ich durch. Und die ganze Hip-Hop-Läden hatten ja früher, wegen eurer Generation, immer so ein Channel oder heute Boogie vorm Laden stehen, dass die Kinder nicht abgezogen werden.
Ja, der Kudamm war Abziehbereich.
Ja, oder auch Spandau-Band oder bei Downstairs Channel weiß das noch.
Ja. Naja, aber was jetzt die politische Sache angeht, was ich dich fragen wollte, ist halt, wie siehst du das jetzt? Wie damals Deutschland quasi mit eurer Generation von türkischen Gastarbeitern umgegangen ist?
Also ich denke, wie soll ich sagen, die haben die Zeichen der Zeit nicht erkannt, denke ich. Die haben ja immer noch in diesem Film gelebt, dass wir irgendwann wieder zurückgehen, aber inzwischen waren wir ja schon in der zweiten Generation hier und unsere Kinder sind hier aufgewachsen, wir sind hier aufgewachsen, wir haben unsere Bildung hier genossen, ist ja zu unserer Heimat geworden, so. Auch, weißt du? Und ja, Alter, die haben es nicht rechtzeitig registriert, so. Und irgendwann, wo die es registriert haben, haben die dann halt versucht, mit Druck diese Zeit zurückzuholen, so, und dann irgendwelche Integrationskampagnen und bla bla, Alter, weißt du, da will der mir irgendwas von Integration erzählen, aber ich spreche seine Sprache besser als er, Alter. Weißt du, was ich meine, so? Und kenne seine Geschichte besser als er, so. Ich habe ja nur Einsen auf dem Zeugnis gehabt damals auch. Ich war ein guter Schüler, so. Und das hat mir nicht gepasst, dieses auf Druck, weißt du, und dann haben die ja Integration mit Assimilation auch verwechselt, so.
Mit was bitte?
Mit Assimilation.
Ist das nochmal Assimilation?
Assimilation ist, wenn die uns dazu drängen, so zu sein wie sie selber.
Also Kulturablegung.
Genau, Alter. Das ist dann auf einmal, sollte ich irgendwie anfangen, Schweinefleisch essen und bla und so. Und dass das irgendwie, die haben uns halt irgendwie etwas versucht zu verkaufen, was sie selber nicht praktizieren, Alter. Mhm. Weißt du, was ich meine? So? Versuchen uns irgendwas zu erzählen, so. Also ich denke, die haben da einiges versäumt seinerzeit so. Und auch, das hätte schon viel früher anfangen müssen mit diesen Integrationsmaßnahmen. Und man hätte auch die Bevölkerung darauf vorbereiten müssen, die Menschen so.
Ich glaube nicht nur versäumt, aber ich glaube einfach drauf geschissen, weil war die Industrie, die hat sich ja Milliarden damit in die Taschen gesteckt.
Aber es ist ja eher das Gegenteil passiert, weißt du, was ich meine? So, es ist ja, Rechtsextremismus und Rassismus wurde ja zum Teil von staatlicher Hand gefördert, Alter.
Das auf jeden Fall.
Ja, das haben wir ja mitbekommen, auch bei diesen NSU-Geschichten, so war das ja richtig krass.
Mhm. Spätestens nach dem 11. September war klar, wohin der Hase läuft, aber
ja,
auch zu Sarrazin, seinen Buchzeiten und so, das ist ja alles viel später als das, was wir reden. Wir reden, ist ja wirklich 80er Jahre.
Ja. Selbst da, wie gesagt, da hat man ja, bis dahin hat man ja halt nicht registriert. Man ist ja davon ausgegangen, dass wir, man hat uns ja nicht wahrgenommen, wirklich. So. Es ist ja erst, man kann schon sagen, so unsere Generation war die Generation, die sich in die Mitte der Gesellschaft geboxt hat, so, Alter. Wir haben uns ja, wie sagt man, Aufmerksamkeit verschafft.
Erst Platz dadurch, geholt.
Ja. Was sollten wir sonst machen, Boogie Bruder? Jan? Die tun so, als ob es uns nicht gäbe. So. Du redest mit denen, der tut so, als wärst du Luft. Und irgendwann sagst du dir, Dicker, guck mal, wie Luft schmeckt. So. Weißt du, was ich meine? So?
Schön gesagt.
Und dann, ja.
Eine ganz großartige Geschichte. Erstmal Grüße an unseren Bruder Mehmet, der uns lecker eingeladen hat bei Hatze Grill. Auch von euch kommt er. Und uns haben letztens so ein paar Hipster angepöbelt. Und dann sagte der, jetzt verpiss dich, geht nach Hause. Da sagte Echo, verpiss du dich nach Hause, ich wohne hier.
Ja, genau.
Ja, das ist jetzt auch jetzt ein Problem geworden mittlerweile, dass viele von uns ja sowieso gar nicht mehr hier sind. Weil die Mietpreise sind gestiegen, es sind jetzt einfach ein paar Jahrzehnte vergangen seit den Sachen, die wir gerade besprochen haben. Ja. Es war mal ein Randbezirk an der Mauer, jetzt ist ein zentraler Bezirk mitten in Berlin und alles, was in der Zentrale, in der Mitte ist, ist halt normalerweise hip angesehen und da wollen die Leute sein.
Nein.
Und das war damals nicht der Fall. Dort wurden wir abgeschoben.
Du erinnerst dich ja noch an diese Zeit bestimmt, wo hier Dings, wo wir gerade drauf sind, das ist ja zweimal passiert. So einmal war ich ja hier in der Oppelner Straße, das Bild ist ja immer noch da am Sprühen.
Hm.
So, hab die Fassade gemacht, so ein Warriors Piece habe ich da gemalt. Und dann kommt Polizei so und ich sag zu dem so, der Hausbesitzer ist oben, klingelt so. Und dann fragst du ihn, ob ich das darf oder nicht. Ich bin eigentlich blöd, am ehrlichsten Tag hier was zu machen. Und dann, ich habe meine Komplettdosen ausgebreitet, habe mich da breit gemacht, rauche, esse, trinke und male, Alter.
Mhm.
Kommt er und sagt er so, hast du Erlaubnis, bla, dies, das. Macht richtig Faxen so. Ist auch, sind ziemlich aggressiv, sind mit zwei Manchis angetreten so. Und da gab es dann auch richtig Stress. Dann haben sich ja auch auf einmal alle Jungs, war ja früher halt, war das ja so. Die konnten nicht in Ruhe hier ihre Faxen machen. So. Mhm. Sind auf einmal Mob von 50, 60 Mann geworden. Mhm. So.
Und meinst dann, du Wrangel, die ja. Sache 2-6?
Danach, das war die andere Sache mit Mehmet und
mit
Dings.
Memo, ja.
Mehmet, Memo und Ramazan.
Ja, ja. So. Ich dachte, das meinst du.
Das, nee, das, die war waren ja anders. Damals so 13, 14 Jahre alt so und die Polizei hat die ja richtig hart angegangen. So.
Genau
und danach,
das.
Ja. Haben wir da ja auch Faxen gemacht und war das gleiche Spiel so. Wir haben die dann aus dem Kiez rausgejagt.
Ja, genau.
So.
Genau.
Heute hast du das nicht mehr. Heute würde das niemals passieren.
Das geht nicht mehr. Heutzutage geht das nicht mehr.
Weil die Leute sind einfach nicht mehr da. Diese Strukturen sind doch zerschlagen worden.
Absolut.
Alter. Du hast an jeder Ecke irgendein Cappuccino und Kaffeeladen und hast du nicht gesehen.
Hast so Leute,
aber die Menschen fehlen, Alter.
Ja. Wir haben noch letztens darüber geredet. Kreuzberg war eigentlich normalerweise damals ein Bezirk von Dope-Cafés. Egal, in was für ein Café du reingegangen bist, irgendeiner hat irgendein Hasch oder Ott oder irgendwas anderes da drin verkauft. Es gab so, wo Bollo ist zum Beispiel heutzutage da, Schönheinstraße, bist du hinten in einen Hinterhof hoch, da bist du oben hingegangen, dunkel, paar miese Gestalten sitzen dort. Hast du so als kleines Kind, hast du dir was zu kiffen geholt vielleicht oder so. Diese, weißt du, so diese Sachen, so, dieses ganze Türken-Café-Ding so, was, oder Ausländer, wo man sich so versammelt und so, das war, die Hochkultur war hier Kreuzberg. Und jetzt, wo jetzt Altenkirche auch noch weg ist und so, es gibt sowieso kaum noch irgendwas.
Aber das war die letzte.
Ey, diese Cafés damals immer noch. Diese Cafés, dieses dreckige, dieses raue, so mit 17, 18 bin ich zum ersten Mal so in eine Cafés reingegangen, dachte ich, komme ich da lebend raus und genau dieses Geschlossene auch immer, wo du auch immer warst, wo ich dich oft getroffen habe, im Wrangelkiez, glaube ich, dann auch immer, du gehst so rein und man sieht sofort, aha, das ist ein Fremder.
Na, hier an der Ecke gibt's noch Kaffee Wrangel.
Ja.
Das ist eins der letzten.
Das ist der Laden, wo wir uns getroffen
haben. Ja.
Das ist ja, genau. Noch Dings. Aber Altenkirche war ja zum Beispiel eine Institution, Alter. Da sind ja ganze Generationen aufgewachsen. Und heute ist das Ding so ein fucking Hipsterladen, Alter.
Hätte er mal selber einen Hipsterladen draus gemacht. Warum sind unsere Leute immer so, dass sie selber nicht wenigstens was draus machen? Das habe ich noch nie verstanden auch. Rambo hat damals diesen Laden weggegeben auf der Dings hier, Oranienstraße. Das ist das größte Café jetzt mittlerweile. Ich weiß noch, ich habe noch versucht, meine Freunde noch zu überreden. Damals, kauf mal, das ist voll wenig, was er eigentlich dafür haben wollte. Früher war doch dieser türkische Markt drin. Hat keiner gewollt, er will nicht nehmen. Dann kommt einer von außen und macht sich eine goldene Tasche.
Ja, genau.
Immer so. Könnt ihr mal einen Unterschied unterscheiden zwischen 3-6 und 6-1?
Ja,
irgendwie schon so, von Sozialen oder so?
Ja, Alter, schon. Also Dings, 3-6 war dreckiger, war kaputter. Die Menschen waren so sehr links geprägt so, und wirklich nur Unterschicht. Und 61 war schon eher mehr durchmischt. Und die Häuser waren in besserem Zustand. Einfach, die haben auf jeden Fall ein besseres Ding gehabt. War zwar auch sehr hoher Ausländeranteil, aber 36 war komplett andere Dings. Du musst dir vorstellen, Alter, so, das ist ja, wenn wir hier wir sind hier zum Beispiel von hier in die Ritterstraße gelaufen, so, und wenn die gemerkt haben, wir kommen so, dann hast du keinen Vogel mehr pfeifen hören. So. das ist, Belasch, das war wirklich krass, Alter, das so, Wir haben das, wie gesagt, erst dann registriert, wo wir außerhalb des Bezirkes fahren. So, das war für uns wie Dings, wie so, weißt du, wenn jemand auf Jagd geht so und dann siehst du überall nur Dings so, Schafe und Rehe, so. Weißt du, was ich meine? So ein Bild hatten wir damals dann so. Weil wir sind da komplett anders groß geworden. Wir dachten, alle wären so. Wussten wir ja nicht. Erst dann gehen wir raus und danach siehst du so Kinder aus wohlbehüteten Häusern, Alter. So, wo du denkst, ah, okay, Alter, was nehme ich mir denn so? Weißt du, so.
Ja, diese Mentalität. Kleine Raubtiere.
Ja, genau. Diese Raubtiermentalität.
Ich möchte auch gar nicht wissen, wie es bei euch aussah. Bei uns war es schon immer, es Langwitz, die gab es noch nicht, wurde einer angegriffen. Langwitzkirche waren wir schon 10, in der Siedlung in der Mau Mau waren wir 30. Ja? Bei euch waren es ja fast schon 100 Schaffen.
Ja, ne? Aber die Langwitz, die waren ja auch ziemlich, sind auch ziemlich stabile Jungs, Alter. Halil, Malil
und Halli, mein Bruder und Adam und so. Ja, lustige Halli, gute Jungs, Alter. Ich erzähle von meinem Halli Abi eine lustige Geschichte. Ja. Und ich sage heute, ich habe jetzt seit Corona, es ist nicht der kolumbianische Schnupfen. Beste Geschichte von meinem Halli. Pass auf. Vor 4 Jahren hat doch der Sohn Amri den Anschlag gemacht am Breitscheidplatz. Kannst du dir vorstellen, Langwitzkirche, dahinter ist die Bullenwache, wie viele Bullenwagen da fahren. Und überall im Radio wird schon durchgegeben. Auf einmal springt Halli raus mit Machete vom Döner, sagt: Komm, Boogie, wir müssen auf den Kudamm. Die IS ist da. Halli, ich dachte, er dachte, ich hab schon ganz tolle Jungs. Ja, und Ender, Erdogan, die ganzen waren ja die Mamau-Gangsters, genau. Die hatten auch immer eine gute Verbindung mit den Kreuzbergern.
Einen, genau. Ja, wie gesagt, mit den Guten hatten wir keine Probleme. Wir haben ja regelmäßig getestet so, und wenn du gesehen hast, okay, die Jungs sind cool, die sind stabil, so, dann waren wir da auch mit denen zusammen. Also zum Beispiel mit den Moabitern, mit den Bulldogs, Alter.
Mit den Bulldogs auch.
Genau.
Mit Idan Abi.
Waren gute Jungs. Ayhan und Kemal, Ufuk, Erdogan, Kurban und so, die ganzen Jungs.
Und du hast mir was sehr Weißes gesagt.
Gute Jungs, waren das super Jungs. Mit denen waren wir zum Beispiel sehr gut.
So. Du hast mir damals was sehr Weises erklärt, mit Ida zusammen und Hüssin. Du hast gesagt, Bucki, in deinem Bezirk gibt es zwar weniger kaputte, aber auch weniger normale. Ein Top-Spruch.
Letztens habe ich mit Kubila hier gesessen, Saraka, ja. Die haben noch den Khatar-Film gemacht hier, Familie und so weiter. Der hat auch von den alten Zeiten erzählt, der meinte auch halt so, dass er hier in Kreuzberg auch als Jugendlicher ein bisschen Theater gespielt hat. Gab es ja auch diese Kultur so ein bisschen bei uns. Auch mit Kunstförderung und so. Man muss sagen auch, die in diesem riesengroßen, gewalttätigen, dreckigen Chaos gab es immer wieder auch Sozialarbeiter und Leute, die in Jugendzentren gearbeitet
haben. Die kamen aber
die haben es gut gemeint, Alter. Teilweise.
Weißt die haben es gut gemeint, die haben auch gute Sachen, da sind ja auch gute Sachen hervorgegangen.
Manche sind
so
gut gewesen.
Ja.
Manche sind gut.
So, das Ding ist ja, das ist ja aber auch deswegen gekommen, weil es so war. So. Die hatten ja, irgendwann hatten die ja keinen Einblick mehr in diese Gesellschaft, was sich da formiert und was da entsteht. Und über die Sozialarbeiter haben die sich halt einen Einblick verschafft, was da gerade passiert, was da für eine Entwicklung stattfindet. So, weißt du? Ich weiß nicht, ob das jetzt unbedingt gut war oder nicht gut war, so, aber teils. Ich bin da gemischt, Alter. Ich weiß nicht.
Es gab ein paar gute, es gab Leute, die gingen uns, denen gingen wir am Arsch vorbei.
Ja.
Und es gibt so Leute wie Martin, die haben uns verraten, ehrlich gesagt, finde ich. Weißt du so, weil die waren selber Jugendliche in denselben Jugendhäusern wie wir und haben danach dann angefangen, uns zu bekämpfen. Gab es alles Mögliche. Richtig. Aber so Leute wie Burkhardt oder so sind auch mal reingegangen, wenn Schlägerei war. So, die
genau, Burkhardt war ein cooler Alter.
Ja, richtig. So, es gab halt alles so Mögliche. Es gab auch
Horst Panik, Zeiten. Alter. Horst. Geiler Typ. Alter. Immer noch Legende, Alter. Ich glaub, Patron, Alter.
Wir Langwitzer haben für euch Kreuzberger übernommen, die Jugendheime zu übernehmen. Also wenn ich Ende der 90er in Kreuzberg, Prinzenstraße, ist der Böcklerpark, ne? Da war Anarchie, also da haben die Sozialarbeiter gemacht, was die Kanaken sagen. Das haben wir dann Langwitz nachgemacht.
Naunin war, glaube ich, am wildesten, was
das heißt. Übrigens genauso schön, wie ich mir vorgestellt habe. Lustige Geschichten, Fakten am Tisch, wo nicht gelogen wird. Mein Abi Schenoy.
Das ist mein Vergnügen, Alter.
An diesem Tisch wird nicht gelogen.
Da fällt mir auch eine Geschichte ein, wenn ich die Stimme höre. Da wurde ich ja ein bisschen rausgecancelt. Ich will auch gar nicht irgendeinen Credit bekommen, aber du weißt doch, damals, Abi, vor einigen Jahren trafen wir uns alle, da sagtest du, morgen kommen Jungs aus dem Ruhrgebiet, ich will euch zusammenbringen.
Ja.
Dann trafen wir uns bei einem sehr guten Italiener. Schneller hat wieder keine Kosten und Mühen gescheut. Ich habe alles gegessen außer den Tisch. Ja. Habe ich den Bruder Manuelsen kennengelernt.
Genau, richtig.
Und dann waren die großen Gangsterjungs, sind alle weggegangen. Ja. Und Atze Boogie und Schneller waren und Manuelsen sind zu mir gefahren, in den Kameradenweg. Ja. Da hast du gesagt, Janem, kannst du auf die Jungen aufpassen? Der ist für uns. Sagst du, klar, der ist für euch. dann kommt man Elsen zu mir nach oben, den Kameradenweg. So ein angenehmer, freundlicher, bescheidener Mensch. Was soll schief gehen? Wir gucken Kampfsport. Auf einmal kam der Anruf. Ja. Papa Ari, da ging es ab zum Café.
Richtig. Ja. Richtig. Da hat der Dings, Manuelsen hast du ja selber kennengelernt, ist ein herzensguter Mensch, ist auch ein guter Bruder. Immer noch, im Übrigen noch. Ja, der hatte aber Stress mit Bushido damals gehabt. Genau. Und Ari hat das mitbekommen, dass er hier in Berlin ist, hat uns angerufen, er meinte, so, Manuelsen ist bei dir und so. Und kannst du mit ihm ins Café kommen? Anfangs wollten die ihn sich ja erst holen eigentlich so. Und weil wir dann halt auch dazwischen waren, hat sich das halt ein bisschen anders entwickelt. Und dann meinte er, okay, dann kommt und dann klären wir das und dann ist gut. So. Ari und ich, wir hatten ja Vorgeschichte.
Genau. Du bist ja mit ins Café gegangen, wir haben draußen gewartet.
Genau. Wir sind dann rein halt, haben uns hingesetzt so und den Rest kennst du ja, hat der Ari schon alles erzählt. War ja auch alles cool so. Er war ja, wie gesagt, hat sein Wort gehalten, war ein Ehrenmann so, hat das Ding geregelt, hat Dings Bushido hat ein bisschen am Zeiger gedreht, aber Manuelsen hat da halt auch nicht wirklich drauf reagiert. So. Letztendlich ist die Sache aus der Welt geschafft worden für den Tag. Ja. Und dann hat der diesen Song zusammen aufgenommen.
Genau. Gangsters.com.
Gangsters.com.
Keine Hand zum Gruß. Da habe ich zwei Sachen. Also erstmal hatte ich eine kaputte Hand, weil ich abends da auch mal in einem Park bearbeitet hatte. Und aber das Lustige war, kann ich jetzt sagen, ich konnte den Text nicht auswendig. Dann dachte ich, okay, ich bin Gangster, wir tragen manchmal Bandana, ziehe ich mal die Bandana um. Sieht man die Lippen nicht.
Ja. Hast du gut gemacht.
Ja. Block hat mir das ganze Konzept geklaut.
AK außer Kontrolle. War
alle.
Ja. Wie war denn dein Verhältnis zu Arafat? Nicht immer grün?
Ja, in unserer Jugendzeit, so diese Gangzeiten, so, da haben wir uns ja halt auch viel in den Haaren gehabt.
Die war eine Spinne.
Genau, die Spinne. Das war ja damals die Spinne, so. Und dann kam es auch zu, ist ja halt ziemlich ein bisschen ausgeartet irgendwann. Wir haben ja welche von denen abgestochen, die haben ja mich abgestochen. Und ja, es war kurz vorm Ausatmen. Und danach fand halt so ein Friedensgespräch statt, wo die mit der Familie gekommen sind. So. Die waren halt bei uns zu Hause dann. Und dann war halt ein Hodja auch da und ja, wir haben dann halt Frieden geschlossen. Der Hodja meinte halt auch Dings, Muslime sind Brüder so und bekämpfen sich nicht untereinander, hat ein bisschen aus dem Koran zitiert. Und dann hat er meinen Eltern die Hand geküsst, ich habe seinen Eltern die Hand geküsst und seitdem, wir sind Brüder, Alhamdulillah. Das war ein Ding.
Ja, fast ausgeartet, ist ein bisschen untertrieben, Bruder, das ist schon ausgeartet. Aber,
ja, das, das war genau zeitig auf die Bremse gedrückt, Bruder. Wäre schief gegangen gerne. Wir waren dann halt auch irgendwann voll bewaffnet so und war nicht mehr schön.
Ja, kann ich mir vorstellen, auf jeden Fall.
Ich glaube, die Rapper hätten nicht so eine große Fresse, wenn die wissen, wie sowas auch oft in die Hose gehen kann.
Ja.
Mehr oder weniger.
Definitiv nicht.
Mehr oder weniger. Aber du hast ja dann den Weg zu dem Hip-Hop, hast du dann auch dann nochmal weiter bestritten mit dem Label. Also wenn wir jetzt mal ein bisschen in der Timeline nach vorne springen.
Guck mal, bis Ende der 90er ist das Ding ja, hatte ich ja gesagt, das ist ja richtig krass geworden. Das ist auch so auf geschäftlichem Niveau so, wir waren halt auch, das war so mein dunkles Zeitalter, Alter. Bis zu dem Tod von Maxim war ich auch noch dabei, so aktiv. Und erst nach dem Tod von Maxim so, ist halt dieses endgültige Cut mit dieser Welt so, weil der hat mir damals schon immer gesagt so, Bruder, du kannst nicht beide Wege gehen, entweder machst du Kunst oder du bist Gangster so, wenn du beides versuchst, du wirst daran kaputt gehen so, und war ja auch so, ich bin ja fast dran kaputt gegangen und ja, Alter, das war halt, leider war das dieses traurige Ereignis, was mich wieder zurückgeholt hat, wo ich gedacht habe, okay, der ist jetzt gefallen, die Fahne ist gefallen so, wir müssen die wieder aufheben und das Ding muss weitergehen so. 2003, wir haben da halt die erste Maxim Jam veranstaltet im Böckler Park, so, wo wir dann halt ganz Berlin dazu eingeladen haben. Da hat der Arafat zum Beispiel auch mitgewirkt, so. Hat er ja auch mit unterstützt, die Geschichte. Und auch die Schöneberger Jungs, King Ali und so.
Genau. Die sind aufgetreten mit Bushido.
Genau.
Die und sind Ali hat ja geschlichtet auch noch, weil er auch da fast eskaliert.
Ja, da ging es ja um halt um Maxim, Alter. Und, er hat ja für etwas gestanden so und wir wollten das halt fortführen weiter so. Und ja, alle haben da, Alhamdulillah, gut mitgemacht. So. Und ja, ist auch gut geworden. 2004 haben wir auch nochmal diese zweite Sache gemacht und danach kam ja das Maifest-Ding. So. Und dann habe ich auch das Label gegründet und habe mich komplett der Sache verschrieben und sprühe auch seitdem aktiv wieder.
Das Label hieß 36 Records, wie hieß es?
36 Kings.
36 Kings, ne?
Genau. Das war ja halt, stand halt dafür, dass wir uns weiterentwickelt haben und dass sich das alles ein bisschen gewandelt hat.
Ihr hattet den riesigen Studiokomplex, ne? Da, wo man durch den Park gehen muss, so dreistöckig, kann das sein?
Nee, das Ding ist ja
mein Chef. Das war Favzy, ja, 36 Records, genau.
War eine etwas andere Abteilung.
Ach so,
ja. Ja, aber da gab es dann später dann die Treffen, wo es dann Clan werden sollte.
Ja, genau.
36 Clan. Ja, aber hat ja nie geklappt. Aber,
das hat nicht so wirklich geklappt.
Ja, ja.
Aber wir sind ja halt nach wie vor, es bedarf ja keinen nicht mehr wie früher einen Namen. Wir wissen ja, wer ist, wer wozu gehört. So. Da warst du ja auch Gesprächsthema auch bei diesen Treffen.
Ich war beim ersten Mal 2006 schon in diesen Clan-Sitzungen.
Genau. Und auch Mosch ja auch so.
Ja, weißt du? Genau.
Und Dings, ja. So, jeder weiß doch, wer ist und wer wozu gehört. So.
Ja, aber war alles so sehr engstirnig.
Genau.
Muss man schon dazu
richtig
sagen. Wir waren die Einzigen, die für Mosch zum Beispiel gesprochen haben.
Genau.
Der wollte eigentlich normalerweise keiner aufnehmen, weil er kein richtiger Kreuzberger war.
Genau, richtig.
Diese ganzen Sachen, die sind dann irgendwann, diese Engstirnigkeit hat niemandem weitergeholfen und die Älteren haben untereinander öfters ein bisschen Beef und Zankerei, so um Kleinigkeiten und so weiter und dann passieren Sachen halt nicht.
Ja, aber, du weißt ja selber, Alter, er nennt sich ja Mosch 36 auch und nur wenige haben die Zahl 36 so oft an die Wände gebracht wie er. So. Er hat ja dafür das Ding auch gestanden, Alter. Und ist ja auch ein stabiler Bruder, ja. Ne? Du ja auch. Weißt du, was ich meine? So und Alter. Du weißt,
war ein riesiges Potenzial. Riesiges Potenzial.
Wir haben einfach damals darüber nachgedacht, ob macht das Sinn jetzt, so engstirnig zu sein oder nicht. Das war, glaube ich, so das Hauptgespräch. Ich hatte damals meine ersten Faxen schon 2007 mit solchen Sachen.
Ja.
Wo ich T-Shirts gedruckt habe, hinten stand 36 drauf, einfach, weil ich, das ist mein Bezirk, oder, weißt du, ich brauche mich nicht vor irgendjemand rechtfertigen, wenn ich 36
auf genau so habe. Du hast auch genug dafür geleistet, Bilasch, an dieser Stelle, entschuldige die Unterbrechung, so, aber wie vielen Leuten hast du die Möglichkeit gegeben, aufzunehmen? Wie vielen Leuten hast du Beats gebastelt? So, unendlich, Alter. Du hast ja wirklich deinen Teil dazu beigetragen. Du hast ja auch mit deinem Körper dafür gestanden, Alter. Du warst immer da. So. Und das kann man nicht mehr in Frage stellen, nur weil halt irgendwelche Leute irgendwelche Absichten haben. So. Das geht nicht, Alter.
Weißt du? Das war diese Engstirnigkeit. Danke für diese Worte auf jeden Fall. Ich habe das damals, 2007 habe ich das direkt mitbekommen, weil damals war es wurde immer weniger streng, muss man dazu sagen. Ja, es war sehr, sehr streng am Anfang. Da musste man sehr gut aufpassen. Auf jeden Fall, da waren die Leute, die von vor allem aus der Gangkultur, die älteren Leute, deine Generation und so, die haben natürlich das nicht sehen wollen, dass jemand mit der Zahl rumhantiert, der nicht aus dem engeren Umfeld ist. Und ich kann mich erinnern, 2007 gab es dann zwei, drei Leute, die dann gesagt haben, da wurde auch ein Junge zum Beispiel das T-Shirt vom Leib gerissen auf der Straße. Weißt du? Aber dann haben die gesehen, das ist nicht jemand, der sich das gefallen lässt. Ich habe auch gesagt, ey, wer irgendein Problem hat, egal wer das ist, soll kommen.
Ja.
Ganz ehrlich.
Ja.
Habe kein Problem damit gehabt, meine eigene Position zu verteidigen. Und ich glaube, das ist auch ein Dings hier, wichtiger Aspekt, wenn man zeigt einfach, weißt du so, ey, guck mal, es gibt keinen Grund für Stress. Wenn du dann auf der anderen Seite jemanden siehst, der sich einschüchtern lässt, der den Schwanz einzieht und so weiter, dann ist es immer eine ganz andere Situation. Ich habe das damals schon in meinem ersten Tag in Kreuzberg in der Hunsrück Grundschule in der 5. Klasse habe ich das schon gemerkt, wie es hier läuft. Da kam die halbe Schule und hat mich erstmal zusammengeprügelt. Ich war zwar größer als fast alle anderen damals und habe links gegeben, rechts gegeben, aber der eine macht eine Hocke hinter mir, der andere kickt mich auf den Boden, dies abwehren, dies, das hier und da. Und ich habe aber immer zurückgeschlagen, immer.
Ja.
Und das ist das Ding so, wenn du dich nicht einschüchtern lässt, dann haben die Leute dann aber gemerkt so, ey, der ist ja einer von uns. Dann lernst du nach einer Woche, lernst du 10 Jungs kennen, nach 2 Wochen lernst du 20 Jungs kennen, nach 2 Jahren sind es noch mehr, nach 10 Jahren sind es noch mehr. Und irgendwann bist du dann irgendwie, wenn du dich korrekt verhältst, dann bist du Teil dieser ganzen Nummer dann auch, weißt du, ohne dass du irgendwie ein Abzeichen tragen musst oder keine Ahnung was. Dann bist du halt einfach auch irgendwie Teil der History so. Und wie du auch gerade gesagt hast, das habe ich damals auch mit Kayo gesagt, weil Kayo war immer der mein Mann war. Und die hatten teilweise, wir haben Jüngere ein bisschen den Stress so ein bisschen abbekommen, den ein Kayo zum Beispiel, wo er mit Hakan nicht so gut war oder der war mit denen nicht gut, dann waren immer die Leute, die dazugehören, auch Teil des Konflikts, obwohl sie eigentlich damit nichts zu tun gehabt haben. Das war immer so ein bisschen so unnötig, sage ich mal. Aber der meinte dann auch so, guck mal, wir mögen dich, hat er gesagt, ehrlich gesagt, so ähnlich wie du das gerade gesagt hast, weil du den Kleineren immer hilfst. So. Ich habe damals in den ganzen Jugendzentren und so weiter habe ich umsonst gearbeitet. Ja. Und ich habe in der Naunenritze habe ich mehrere Jugendliche, habe ich wie meine kleinen Brüder behandelt, habe denen geholfen, so wie
es geht. Du hast das ja mit Herz gefördert, Mann. Und das auch so ganz ehrlich, also so gerade für die Kreuzberger bist du bis heute noch ein Vorzeigemensch, so auch der sowohl mental als auch physisch vor Ort ist und auch Dings wirklich sich einsetzt und macht und tut, Alter. Und wie gesagt, ich bin nach wie vor wirklich ein stolz darauf, jemanden wie dich als Bruder zu haben.
So, ich danke dir für diese Worte. Ja,
kann ich nur bestätigen.
Von Anfang an, Bruder. Von Anfang an.
Immer wenn ich im Studio war. Wichtig, eine Sache nochmal zum Abschluss. Diese Bezirksgeschichte, die ist uns wichtig. Wir sind hier aufgewachsen, als wir Outlaws waren und als eigentlich niemand mit uns irgendwas zu tun haben wollte. Und in dem Augenblick dann, wenn du nichts anderes hast, außer das, was du hast, ja, dann bist du auf das, was du hast, stolz. Ja.
So ist das, weißt Alter. Die haben uns Scheiße gegeben und wir haben die Scheiße in Gold verwandelt, Dankeschön. Alter.
Ja, so. Weißt du? Und was wir haben, haben wir durch unsere eigene Arbeit.
Genau, Alter. So, das ist ja, die sagen doch so Dings. War doch so. Du hast ja selber das auch vorhin schon erwähnt. So. Man hat uns die Straßen überlassen. So. Man hat gesagt, okay, dafür seid ihr vorgesehen. So. Die Straßen sind für euch so. Und wir haben die Straßen angenommen so und wir haben sie in etwas verwandelt, wo jetzt jeder da sein möchte.
Absolut.
Jetzt möchte jeder Straße sein auf einmal. So.
Richtig. Weißt, und dieser Charme von diesem Bezirk, der kam nie durch Reichtum. Genau. Der Charme von diesem Bezirk, diese Graffitis an der Wand, die Jungs, die dann Hip-Hop angefangen haben zu übernehmen, obwohl es gar nicht unser Kulturkreis ist. Irgendwas, was aus Amerika kam. Das, was wir dann angefangen haben zu machen, diese Farbe, warum sind alle gekommen, haben Videos bei uns gedreht? Warum sind alle gekommen, wollten Filme bei uns drehen? Warum sind später dann alle auf den Trichter gekommen, zu sagen, dieser Bezirk, der ist, da möchte ich gerne einen Laden haben oder da möchte ich vielleicht mal irgendwann wohnen? Das kam alles nicht durch Reichtum, durch Privilegien, das kam nicht durch solche Sachen. Diesen Charme haben wir in unserer Mistlage, haben wir das genommen und was daraus gemacht.
Yeah,
so, weißt du, was ich meine? Und das ist das. Und dafür Respekt auf jeden Fall an alle unsere Leute, die da hartnäckig bis zum Ende auch durchgehalten haben.
Ja. Auf jeden Fall. Ich wollte nochmal auf das Eben eingehen. Das habe ich immer damals beobachtet, wie oft wir auch bestimmte Stunden später angefangen haben, weil B irgendwelchen Leuten das Soundkabel erklärt, genau. Und er macht viel für die Straße, genau. Ja.
Immer noch, Bruder, immer noch. Auch sein, auch die Haltung, die er an den Tag legt, so, und auch die Intelligenz gilt ja auch für dich, Boogie, gerne. Aber so, also Belasch ist jemand, so, dem würde ich halt so wirklich, auch wo ich wirklich keinerlei Bedenken habe, wenn unsere Jungs seine Sachen konsumieren, so, weil ich weiß, so, okay, also der Typ ist halt einfach eine Klasse für sich, Alter. Er ist ein Dings, darüber hinaus, dass er nicht nur auch Künstler, sondern auch als Mensch einfach so, eine Persönlichkeit, wo ich sage, so, okay, hinter ihm könnt ihr laufen, Alter, weißt du, da könnt ihr zuhören und lernen, so, er ist Teacher und Dings, Grandmaster,
Digga. Yes, Baby. Alter. Ich danke dir vielmals für diese
Worte. Bist du, Bruder, Alter.
Also, und kleine Bucke gibt Leuten Kraft. Gibt,
Bruder.
Dankeschön.
Wie meine, es gibt Leuten Kraft.
Du hast eine Wohltat für unser Bezirk, Alter, bist du immer noch, mein Bruder.
Vielen Dank, mein Bruder. Das bedeutet sehr viel, auch aus deinem Mund, auf jeden Fall. Das, lass uns mal ganz kurz bei dieser Hip-Hop-Geschichte später dann nochmal einsteigen, weil du hast viel, viel mit Leuten zu tun gehabt. Ihr habt gerade über die Manuelsen-Situation geredet. Ihr wart auch immer so Verbindungspunkt auch mit anderen Städten und so weiter. Was auch eine sehr, sehr wichtige Sache war. Die sind hierher gekommen, dadurch haben sich Leute kennengelernt, wie zum Beispiel Boogie und Manuel und so weiter. Du hast auch damals deinen Sampler rausgebracht. Da waren dann so Leute wie Zaza mit drauf, aber auch ein Deso und so weiter. Und wie ist jetzt eigentlich so, wenn du jetzt darüber nachdenkst, wie sich das alles entwickelt hat, von deiner Sicht aus, diese Phase 2006, 7, 8, so diese heiße Phase, wo du dann auch noch mittendrin warst, mit diesen ganzen Hip-Hop-Sampler und dies und das Geschichten. Was ist mit der Entwicklung, sage ich mal, so falsch gegangen, dass du nicht mehr in diesem Game drin bist oder dass du gesagt hast, ich ziehe mich da draus? Die Entwicklung, gefällt die dir, wo sich das alles entwickelt hat? Mit Hip-Hop und der Straße und alles Mögliche im Vergleich zu der Zeit, wo du dein Label gehabt hast und heutzutage 2022. Wie ist da so deine Einschätzung?
Ich finde, was ich gut finde, ist, dass es sich inzwischen so etabliert hat und dass die Leute davon leben können mit dem, was sie machen, dass sie gut verdienen. Finde ich okay, das ist gut so. Was mir nicht so gut gefällt, ist, dass Hip-Hop und Rap ist die Sprache der Straße, Alter. So, das ist halt, das sollte auch von diesen Leuten auch primär, weißt du, praktiziert und umgesetzt werden und die Leute sollten auch ihre Akzeptanz finden, so. Ja. Und das ist halt immer schwieriger, finde ich. Und das finde ich, dieses Entpolitisierte, dieses ausschließlich auf Party und Gesang, so, weißt du, ist nicht so ganz meine Welt. So. Aber wie gesagt, ich respektiere das, es passiert so, es ist eine Evolution, Alter, kann man sagen, von Rap. So, was soll ich sagen? Gibt's.
Aber ich kann das nachvollziehen, was du meinst. Du bist sowieso auch selber ein politischer Mensch. Genau, man merkt es, wenn man dir folgt auf Social Media und so weiter. Da ist sehr, sehr viel politisches Posting dabei. Du bist auch sehr, sehr starker Anhänger von... Also du bist ein türkischer Nationalist, kann man schon sagen, ne?
Nationalist nicht wirklich so. Ich bin halt gläubiger Mensch so und... Türke, Alter.
Stolzer Türke.
Ja, Alhamdulillah. Ja. Da, ich bin Dings... die Türkei steht ja für 36 verschiedene Ethnien, darunter alle möglichen Glaubensrichtungen und so. Das repräsentiert ja alles. Das ist ja eine Idee. Das ist ja keine völkische Geschichte, weißt du, ausschließlich, sondern es geht ja darum, dass Menschen sich unter einer Idee so vereinigen und zusammentun und zusammenhalten. Und die Türkei hat ja gegen sämtliche imperialistischen Mächte sich durchgesetzt und seine Grenzen beibehalten. Mit großen Verlusten, Verwaltungsgebiete abgetreten und aus manchen Reich. Aber letztendlich so sind Hunderttausende von Menschen dafür gestorben so, und haben das Land verteidigt gegen Imperialisten. So. Ich mag Imperialisten nicht. Wie gesagt, wir sind ja mit dieser linken Kultur groß geworden so, und ich komme auf die immer noch nicht klar, Alter. Daran hat sich nicht geändert. Aber ich mag es nicht, wenn Menschen ausgebeutet werden, Alter, und wenn Menschen versklavt werden.
Nee, kann ich nachvollziehen. Wenn du aber sagst, mit der linken Kultur aufgewachsen, du hast auch vorhin gesagt, heutzutage ist das eine andere Nummer. Kannst du dich heutzutage mit den Linken identifizieren?
Mit einigen wenigen, mit denen von früher schon, aber mit der neuen Generation nicht so. Ich denke, das ist so eine infiltrierte Truppe, die einfach nur Unruhe stiftet und Interessen dient, von denen sie gar keine Ahnung haben, Alter. Weißt du so? In der Türkei ist das ganz, ganz extrem, Alter.
Da ist auch wirklich ganz anders, ne? Also so, wenn du auch zum Beispiel Amerika guckst, Türkei guckst, Deutschland guckst, links ist nicht gleich links, das sind da völlig unterschiedliche
völlig
Strömungen.
Völlig unterschiedlich, Alter, völlig unterschiedlich. Da sind sie die Handlanger von direkt, die haben direkte Verbindung zu Amerika zum Beispiel, Alter, weißt du, die werden von den Amis supported und unterstützt ohne Ende, die Linke so, obwohl das komplett eigentlich gegensätzliche Ideologierichtungen sind. Weißt du, was ich meine? So. Und in der Türkei ist es ein bisschen anders, ein bisschen kompliziert, Alter. Da muss man, das wäre auch jetzt, das Thema wäre auch ein bisschen zu krass. Aber nur so viel zum Thema. So. Die haben versucht, einen rechtmäßig gewählten Präsidenten mit Bomben und so zu putschen. So. Und es hat sich im Nachhinein herausgestellt, da stecken die Amerikaner dahinter, Alter. Weißt du? Und der Typ, der das angeleiert hat, der lebt in den Staaten immer noch. So. Weißt du, was ich meine?
Aus welcher politischen Richtung kam das in Amerika? Weißt du das?
Das ist von der Regierung, Dicker. Da gibt es ja keine Richtung. Das ist, die politische Richtung ist ja nur Maske, die sich aufsetzen. Die verfolgen halt immer noch ihren geopolitischen Machtspielchen, Alter. Weißt du, die wollen halt Rohstoffe sichern, Länder destabilisieren und unter ihre Kontrolle bringen.
Also Geheimdienstaktion.
Ja, definitiv, Alter. Nach
der ist
ein
Exil in der Türkei. Der ist in Amerika ein Exil. Der ist eine ältere Person. Ne?
Ja, auch das Kurden-Türken-Thema ist ja auch hier in Kreuzberg irgendwann mal gekommen. Also ich habe davon wirklich ehrlich gesagt bis Anfang 90er Jahre gar nichts gewusst. Erst seitdem Öcalan eine prominente Figur geworden ist, haben sich Leute, die eigentlich früher auch Türken genannt haben, dann auf einmal da kam dieses Kurden-Türken als Konflikt erst so richtig auf unsere Straße. Habe ich das richtig mitbekommen zu dieser Zeit?
Ja,
davor war das nicht so Thema,
das ist
oder?
Ein sehr oberflächlicher Konflikt. So, das ist hier ist es eigentlich nicht wirklich so krass. Es gibt halt extremistische Stimmungen rechts und auch links, so, aber letzten Endes so, die Kurden und Türken sind ein Volk, was seit Jahrhunderten schon miteinander lebt, Alter. So, weißt du? Und du weißt ja, wie die arbeiten, Alter. Wie die Gesellschaften spalten, zerlegen, in einzelne Teile legen und dann kommen und die Reste einsammeln. So. Und dessen sind wir uns ja bewusst. Wir haben ja die Erfahrung schon hunderte Jahre lang mit denen gemacht. So. Und in der Türkei ist die Stimmung stabil, was das angeht. Da gibt es, wie gesagt, da darf man sich nicht von den Medien und so täuschen lassen. Die spiegeln nicht alles wider, was da wirklich ist.
Also du bist ja auch wirklich, so. du bist ein, wenn man guckt, was du postest und was du schreibst und so weiter, du bist 100% Türkei einfach. Ja. Das kann man sagen.
Ja, natürlich.
Aber ich kenne dich hier von der Straße, du hängst mit unseren kurdischen Jungs ab. Ja. Von daher.
Ja, mein Sohn trägt auch einen kurdischen Namen. So. Das ist ja, für mich ist das ja kein Widerspruch. Die Türkei ist ja nicht... Wie gesagt, das ist ja keine völkische Geschichte, Alter. Das ist ja eine Idee. Und auch die jetzige Regierung, 30% der jetzigen Regierung sind Kurden. Die Gründer von der AKP waren mehr als die Hälfte waren Kurden, Alter. Unser ehemaliger Landwirtschaftsminister, seine Eltern konnten kein einziges Wort Türkisch. Mhm. Und der hat zum Landwirtschaftsminister geschafft, Alter. Weißt du, was ich meine so?
Unser Turanabe hat mir auch erzählt, der konnte nur Sasa reden.
Ja?
Der hat Türkisch hier in Deutschland gelernt.
Ja. Frag ihn mal, wie er dazu steht. So, er ist auch pro Türkei, Alter. Mhm. Weißt du, was ich meine? So? Also, Dings, das ist unser Land, Alter. Das lassen wir uns nicht zerschlagen. So. Mhm. Nicht, weil irgendwelche Amerikaner da denken, okay, die müssen jetzt die. Es tut sich was in der Welt. So. Das hast du ja auch selber mitbekommen. So. Da werden. Landkarte wird nochmal neu gezeichnet. So. Gebiete werden neu abgesteckt. So. Und wir lassen uns nicht vor Dings. Vor irgendwelchen Tatsachen stellen, an denen wir nicht mitgeplant haben. So. Das geht nicht, Alter. Das wird nicht passieren.
Ja, das ist auf jeden Fall ein heikles Thema.
Ja, also, das ist ein sehr heikles
sehr, Thema. Sehr, sehr, sehr.
Definitiv.
Bei mir war amerikanische Soldaten letztes Abend in der Küche. Ich habe zu viel Öl in die Pfanne gemacht. Immer ein bisschen auflockern hier, dafür bin ich doch da.
Hast du gut reingeschissen. Wir lieben es. Waren deine Vorfahren, wenn man sagt türkisch, ist. Natürlich kann man sagen, aber es, wie du gesagt hast, es gibt so viele verschiedene Strömungen und so weiter. Alleine wie viele Mazedonier zum Beispiel mittlerweile Türken sind oder die ehemalige Strömung Mongolei, Osmanische Reich, alles Mögliche. Weißt
Die Lasen, Tscherkessen, Araber, Kurden, so Dings, Bosnaken gibt's da. Ist doch alles durchmischt. Und jeder ist mit jedem liiert, verheiratet über die Zeit, so, du weißt, was ich meine, so, das ist.
Hast du einen Überblick über deine Familienhistory, wo ihr herkommt ursprünglich?
Ja, ungefähr schon. Bei uns, wir sind ja vom Grison, Schwarze Meer. Das Schwarze, ist auch dieses eine Land, so, wo, was auch nicht unter Besatzung war und so. Und die waren halt auch weitestgehend unter sich. Das sind Chepnis, so, das ist eines dieser Stämme der von 24 Armen der Türken, der Osttürken. Mhm. Das ist halt so ein bisschen Dings. Also wir sind Türken, aber das spielt für mich keine Rolle, Alter. Weißt du? Mhm. Also letztendlich, wie gesagt, ich bin primär auch gläubiger Mensch so, und für mich ist jemand, der mit mir zusammen so sein Gebet Richtung Mekka verrichtet, mehr Bruder als jemand, der von sich vorgibt, Türke zu sein, aber nicht mit mir dieses Gebiet verrichtet. So, mit dem habe ich weniger zu tun, als wie mit dem, weißt du, was ich meine?
Interessant.
Also der Bosnier, der mit mir zusammen betet, ist für mich auch ein Bruder. So. Und näher, mehr als wie Blutsbruder. So. Blut spielt für mich keine Rolle, Alter. Nur, Dings, nur damit Körper funktioniert. Mhm. Nicht mehr, dass es etwas Materielles.
Ja, also, weil du jetzt darauf hinaus willst, dass natürlich auch in der Familie gibt es auch Leute, mit denen man nicht klarkommt oder von denen man sich vielleicht distanzieren will sogar, weil er Schlimmes getan hat oder was weiß ich nicht was. Ja, interessant auf jeden Fall, Bruder. Wie sieht es aus mit deiner jetzigen Aktivität, um zum Abschluss nochmal so den Bogen zu bekommen? Du bist sehr, sehr viel aktiv, sehe ich gerade auf jeden Fall. Du sprühst auf jeden Fall sehr aktiv, sehr viele Fassaden hier von Läden und alles Mögliche so sind mit deiner Kunst beschmückt.
Und darüber hinaus halt mache ich auch so Spendenaktionen, um Bedürftigen zu helfen, auch in der Türkei. Da mache ich sehr viel. Ich denke mir so Dings, es ist halt, du kennst ja bestimmt diese Geschichte mit Abraham, Friede sei auf ihn, so Dings, wo Nemrut ihn ins Feuerloch geschmissen hat. Und dann ist eine Ameise mit einem Wassertropfen runtergelaufen. Und unterwegs trifft er eine andere Ameise, die vor dem Feuer flüchtet. Und der sagt zu ihm, wo willst du hin mit dem Wasser? Und er sagt so, ich will das Feuer löschen. Die eine Ameise belächelt ihn und sagt so, mit diesem kleinen Tropfen willst du das Riesenfeuer löschen? Mhm. Er sagt so, ich werde es wenigstens probieren. Und wenn ich es nicht schaffe, ich werde zeigen, wo ich stehe. So. Ja, und das ist die Absicht hinter dem, was wir machen. Weißt?
Interessant. Wer kriegt das dann, diese Spenden? Wohin geht das genau?
Das geht zum Teil in die Türkei. Manchmal sind das Aktionen, die wir hier machen mit den Kindern. So. Derzeit haben wir halt eine Familie, wo die Mutter verstorben ist. Sind 12 bis 15 Jahre alt, 4 Kinder. Und denen wollen wir ein paar Sachen vorbeibringen und Geschenke machen.
Sehr gut.
Die Familie unterstützen.
Was bei diesen ganzen so Charity-Geschichten heutzutage, was abschreckend ist auch für Leute wie mich, ist, man weiß, wenn man vor allem mit großer Organisation arbeitet, gar nicht, ob man sein Geld überhaupt da ankommt.
Ja, 60% legen die als Bearbeitungsgebühren weg.
Was ist das?
Ist richtig hart, Alter. Das heißt, wenn du 100 Euro spendest, gehen, wenn du Glück hast, 40 Euro dahin und 60 Euro stecken die sich in die Tasche und halten ihre Strukturen hier aufrecht. Aber wir sind dann ziemlich kleine Initiative so und unsere Unkosten finanzieren wir uns selber mit unserer Arbeit, sodass alles, was wir sammeln, geht auch zu 100% dahin.
Zu 100%?
Zu 100%.
Okay, super.
100%?
100% Realtalk.
Ich weiß noch, als nächstes Mal Abi gestorben ist, bin ich U-Bahn gefahren. Du hast die ganze U1 vollgebombt mit Fat Cap Text. Respekt dafür,
King Channel.
Ja, Mann. Dann sag mal ganz kurz, Channel, wie können dich die Leute erreichen, wenn sie interessiert sind an deiner Initiative und so weiter? Wo sollen sie gucken?
Am besten über Facebook oder Instagram mich anschreiben oder auch über euch. Wir sind ja im Kontakt. So. Aber diese Sache jetzt zum Beispiel, wo ich erwähnt habe, heute, ich habe gleich einen Termin beim Bruder und danach ist das Ding auch, Dings. Wir haben, was wir uns zum Ziel gesetzt haben, wir haben ja auch immer eine bestimmte Menge, so was wir uns umsetzen. Wenn vorbei ist, ist es dann auch vorbei und dann gehen wir weg.
Ja, wir verlinken auf jeden Fall deinen Instagram-Account auch natürlich unter diesem Video. Da können die Leute sich immer jederzeit auch gucken, aktuell, was bei Channel oder so los ist auf seiner Seite. Da wirst du wahrscheinlich immer aktuell sein.
Wenn ihr eine dreckige Fassade habt oder eine Ladenfläche, Channel Abi bombt euch in alter Tradition eine geile Sketch-Scheiße da an die Wand, Alter.
Ist mir eine Ehre, Alter. Und ein Boogie und Miller-Steck kommt mit drauf.
Ja.
Wow. Vielleicht zum Schluss noch eine kurze Sache, Alter. Ich hatte ja vorhin angedeutet, so, diese ganze beschissene Erde ist ein Feuerloch, Alter. Und wir sind Ameisen, die versuchen mit Tropfen Wasser irgendwie das Feuer zu löschen, so. Und selbst wenn es nicht klappt, so, wir zeigen, wo wir stehen, so, Alter. Ja. Wer mit uns sein will, so zieht mit. Wer nicht so, dem sei auch Glück gewünscht, Alter.
Schönes Schlusswort auf jeden Fall. Ja. Wir danken dir, dass du da warst, Bruder.
Bei euch beiden bin ich nur sauer, wenn ihr irgendwann euch ändert, Alter.
Ja. Mir war egal, was der Wettermann sagte. Das war hier die Straße, Baby.